dabei sind. Wir sind hier voller Vorfreude im Airport Hilton in München auf die kommenden 2,5 Stunden Fußball-Talk. Wir haben jede Menge Themen natürlich. Der Spieltag hat ja auch wieder viel hergegeben. Die Nummer 1 des FC Bayern ist wieder zurück im Tor. Manuel Neuer spielt zu Null. Ja, waren keine riesen Herausforderungen für ihn dabei am Ende, aber ein 8:0 seiner Mannschaft, was bedeutet das neue Comeback für den FCB. Darüber sprechen wir in dieser Sendung. Wir sprechen natürlich auch über Jo Kimmich, der schon in der 4. Minute eine rote Karte kassiert. Das ist nicht die erste Unsicherheit, die er sich so leistet in der letzten Zeit. Jetzt fehlt er natürlich dann beim nächsten Spiel gegen den BVB. Das ist richtig bitter. Auch das ist ein Thema hier in der Sendung. Überhaupt war dieses Spiel Bayern gegen Darmstadt ja irre. 0:0 zur Pause, 8:0 am Ende und in der ersten Hälfte 3 rote Karten. Das gab es noch nie in der Bundesliga-Geschichte. 3 rote Karten in einer Spielhälfte. Deswegen haben wir den Schiedsrichter eingeladen, der gestern gepfiffen hat, Martin Petersen. Da sehen wir ihn, ist heute bei uns in der Runde und wird uns erklären, was da los war in diesem Spiel. Und wir sprechen mit ihm auch über eine Szene, die an einem anderen Ort stattgefunden hat, nämlich bei Augsburg gegen Wolfsburg. Warum gab es da eigentlich kein Rot? Also jede Menge zu besprechen mit Martin Petersen. Und wir schauen auf Union. Das ist ja schon irgendwie eine vertrackte Niederlagenserie. Wettbewerbsübergreifend 10 Spiele, 10 Niederlagen. Sie waren eigentlich nicht immer schlechter. Aber es ist natürlich ein Lauf, der momentan irgendwie nicht zu enden scheint. Wie sieht das aus mit Urs Fischer? Bremen gewinnt. Und mit einem Mann beginnen wir jetzt unsere Gästevorstellung, der bei Bremen große Erfolge hatte, bei den Bayern auch, bei Dortmund auch und mit der Nationalmannschaft. Vize-Europameister, Vize-Weltmeister. Ich freue mich sehr über den Besuch von Thorsten Frings. Schönen guten Morgen. Wie wichtig war das gestern für dein Werder? Darf man das eigentlich noch sagen? Schon, war schon eine besondere Station deiner Karriere. Wie wichtig war das, dass sie das Ding gestern gezogen haben?
Ja, sehr wichtig, weil schon ein bisschen Unruhe im Umfeld war. Desto wichtiger war es, dass der Sieg einfach auf unsere Seite gezogen worden ist. Auch ein verdienter Sieg, glaube ich. Und das gibt jetzt ein bisschen Ruhe.
Also, wir werden mit dir natürlich sprechen über Werder, aber über alle anderen Themen, die Bundesliga hergibt. Und das sind ja jede Menge. Schön, dass du da bist. Und das sind die Damen und Herren, die mitdiskutieren. Ich freue mich sehr über den Besuch von Britta Hofmann von Sky. Außerdem am Start Trainerlegende, Sprüchelegende Peter Neururer. Der Sportchef von Bild Süd ist hier, Jörg Althoff. Hallo Jörg, guten Morgen. Und natürlich unser Dopa-Experte, da sitzt er, Stefan Effenberg, hallo. Aber komplett sind wir natürlich immer erst, wenn wir Sie begrüßen. Ich freue mich sehr, dass Katharina Kleinfeld da ist und sie beginnt mit der Frage der Woche. Hallo Katharina.
Einen schönen guten Morgen. Einen wunderschönen guten Morgen. Ja, wir haben gerade schon gehört, es geht natürlich ausführlich heute auch um Union Berlin, um diese Niederlagenserie. Und der ein oder andere von Ihnen, vor allem die Fans von Eisern Union, die werden sich wahrscheinlich noch daran erinnern, was war vor genau einem Jahr, also nach 9 Spieltagen? Ja, genau, da waren sie nämlich Tabellenführer, die Unioner. Und das Bild sieht jetzt eben ganz anders aus, wenn man aufs Tableau schaut. Rang 15, 6 Zähler nur. Das sind übrigens 2 weniger, als damals zum Vergleichszeitpunkt die Hertha auf dem Konto hatte. Und wir alle wissen, wo es hinging mit der alten Dame in Liga 2. Ja, und jetzt stellt sich die große Frage, die wir von Ihnen auch gerne beantwortet wissen wollen. Wie sieht es aus mit Urs Fischer? Sollte Union Berlin an ihm festhalten? Ja oder nein? Das ist die Frage der Woche. Diskutieren Sie gerne mit bei uns auf sport1.de oder am Dopafon. Und dann gibt es eben auch nur diese 2 Auswahlmöglichkeiten. Vielleicht sagen Sie ja, er verdient weiterhin das Vertrauen, so wie es ja auch Rani Khedira gestern bei den Kollegen von Sky gesagt hat. Zu 100% steht er noch hinter ihm. Oder Sie sagen nein, da muss jetzt langsam was passieren. Es braucht einen neuen Impuls. Wir haben noch einen kleinen Anreiz für Sie, um mitzumachen am Dopafon. Ich guck mal hier rüber, dieser Typ hier neben mir, der steht da nicht einfach nur so. Nein, Sie haben die Möglichkeit, die limitierte Eintracht Strauß Partnerkollektion zu gewinnen, wenn Sie bei uns am Dopafon mitmachen. Es geht um das gesamte Outfit und dieses wird eben gestellt von unserem Partner Strauß. Viel Glück dabei.
Also mitmachen lohnt sich heute doppelt. Über Union sprechen wir gleich, beginnen aber mit dem FC Bayern München, weil dieses Spiel gegen Darmstadt ja wirklich viel, viel, viel hergegeben hat. Stefan, lass uns mal mit Jo Kimmich beginnen. Das Spiel startet ja dann denkbar schlecht, wenn du in der vierten Minute mit einer roten Karte einen deiner wichtigsten Spieler verlierst. Wir gucken mal auf die Szene und bin gespannt, wie du die bewertest.
Er hat ja zwei Optionen, ist ja klar. Entweder er lässt ihn mit einem Kontakt wieder klatschen zu Manuel Neuer, das Spiel mit dem linken Fuß eben zu Kim und eröffnet damit das Spiel. Hier hat er sich komplett falsch entschieden, ihm den Ball mitzunehmen. Er bekommt den Druck. Ja, und dann macht der Darmstädter das gut, aber natürlich ein Riesenfehler von Jo Kimmich, überhaupt keine Frage, weil er zwei Optionen eben hatte.
Thorsten.
Aber das Ding war nach vier Minuten. Ich glaube, gegen einen anderen Gegner, zum Beispiel Galatasaray Istanbul, wäre es mit Sicherheit problematisch gewesen. Aber Darmstadt war einfach auch in Überzahl nicht in der Lage, Bayern zu gefährden.
Trotzdem, aus Spielersicht, du hast ja auch im zentralen Mittelfeld gespielt. Darf er da ins Dribbling gehen? Darf er das nicht? Wie siehst du das, Thorsten?
Nein, natürlich darf er da nicht ins Dribbling gehen, weil, ja, wie man sieht, entweder eine rote Karte kommt oder sogar ein Gegentreffer. Er kann klatschen lassen, Stefan hat das richtig gesagt. Warum bietet man sich da an? Ne? Gerade in so einer Anfangssituation, gerade auch nach so einem Comeback von Neuer, der vielleicht auch mal erstmal ein paar sichere Bälle haben muss. Warum macht man das? Also man bringt sich da selbst in Schwierigkeiten ohne Grund.
Aber die Frage war falsch.
Ja. Weil?
Weil du sagst, er geht ins Dribbling. Er geht ja nicht ins Dribbling. Er macht halt zwei Kontakte. Das war sein Problem, er ist ja kein Dribbling.
Okay, also aber, ich habe mich in dem Moment auch gefragt, warum spielt Manuel den Ball dahin? Er muss ja eigentlich sehen, dass der Darmstädter Angreifer von hinten kommt.
Ursache und Wirkung.
Natürlich dann
also ist das Manuels Fehler aus deiner Sicht?
Nein, das ist eine Verbindung von Fehlern. Der eklatante Fehler ist natürlich der von Kimmich, weil er eine Lösung hätte haben müssen. Vor allem ein Spieler dieser Qualität. Aber A, warum bietet er sich an, wenn er merkt, ich kriege von hinten Druck? Und B, wo B A ist, warum spielt Manuel den Ball überhaupt an? Denn grundsätzlich ist es ja so, dass man das Zentrum dann mitnehmen kann. A, wenn er sich anbietet, was Kimmich gemacht hat, aber wenn das Zentrum keinen Druck kriegt. Ansonsten ist eine andere Spieleröffnung vonnöten. Und das Problem ist, wir haben das Gleiche.
Aber jetzt guck mal, jetzt haben wir die Form gesehen. Jetzt halten wir hier mal an und wir gucken mal auf Neuer. Der zeigt schon Kimmich mit dem linken Arm an, er soll den Ball rüberspielen zu Kim, oder Stefan?
Das wäre die richtige Lösung gewesen.
Ja, absolut. Mit dem linken Fuß jetzt die Spieleröffnung zu Kim und er nimmt den mit und ist direkt in der Vorwärtsbewegung oder eben mit dem rechten Fuß mit einem Kontakt zurück zu Manuel Neuer. Also hier liegt der Fehler ganz klar bei Jo Kimmich und nicht bei Manuel Neuer.
Aber trotzdem, du hast Galatasaray angesprochen. Auch in dem Spiel gab es ja so Situationen, wo es ein bisschen Unsicherheiten gibt. Was ist mit Kimmich los? Sind das einfach nur zwei Fehler, die mal passieren, oder ist da was Substanzielleres?
Er ist momentan einfach nicht in Form. Ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht auch so ein bisschen an der privaten Situation. Wird er wieder Vater? Das verändert ja dann auch immer einiges so ein bisschen. Aber will ich jetzt gar nicht als Entschuldigung oder als Erklärung heranziehen. Fakt ist halt, dass man auf dem Platz sieht, dass er in der Tat momentan ein Risikofaktor ist.
Wobei, also da würde ich sagen, der war einfach auch platt. Ja? Der ist nach Amerika gereist, zur Nationalmannschaft.
Aber das war vierte hat Minute, ne?
Ja, Moment, aber Galatasaray, du hast es ja angesprochen, da gab es ja auch schon diese Unsicherheit. Der kam ja schon in Mainz ins Spiel, weil er musste, obwohl er nicht bei 100% war. Der hatte Fieber, war, glaube ich, Dienstag, Mittwoch oder so ist er zurückgekehrt. Das heißt, auch körperlich ist der möglicherweise gerade gar nicht bei 100%, sondern schleppt das noch mit sich.
Ist es auch ein bisschen dieses Vertrauen, was ihm vielleicht fehlt gerade, was wenn Tuchel immer wieder einen anderen Sechser eigentlich verlangt und auch sagt, Kimmich ist gar nicht so der Mann,
ja, aber er sagt ja selber von sich, ich bin die Holding Six, ich kann sie also spielen. Ich persönlich habe da eine andere Einstellung zu, aber ich bin ja nicht der Trainer von Kimmich. Für mich ist er absolut Weltklasse-Fußballer, aber nicht auf der Position. Wir hatten mal ein ähnliches Problem, Problem ist relativ zu sehen. Wir sind Weltmeister geworden, weil Philipp Lahm von der Sechserposition aus wieder auf die Außenverteidigerposition während der Weltmeisterschaft umgewechselt hat, aufgrund einer Verletzung von Mokhtari. Ja, das Gleiche würde ich bei Bayern München, ich kann nichts empfehlen, aber ist mein Denken. Kimmich auf einer anderen Position würde mit Sicherheit dem Spiel von Bayern München mehr gut tun als auf der Position des Sechsers. Denn dieser Fehler, der gemacht wurde, der wurde bei Galatasaray übrigens auch gemacht. Und je weiter ich komme, je höher ich komme, in der Bundesliga kann ich es ab und zu mal kompensieren. Aber wenn ich im internationalen Wettbewerb dann im Viertelfinale irgendwann noch auftrete gegen Mannschaften mit anderem Niveau, werden diese Fehler im Spielaufbau sofort bestraft und dann scheide ich mal wieder aus. Wenn ich sehe, dass die Eröffnung so nicht geht, warum auch immer, ob müde oder nicht müde, spielt keine Rolle, dann muss ich einen anderen Ball spielen. Und daher rede ich nicht unbedingt von Mitschuld, von Manuel. Nein, das Gleiche hat ja gegen Galatasaray auch mit Ulreich stattgefunden. Ja. Das ist eine Sache der Überlegung, wie eröffne ich ein Spiel.
Thorsten, wie siehst du denn die optimale Position für Jo Kimmich?
Also erstmal glaube ich, dass es jetzt einmal passiert ist von 1000 Mal vielleicht, wo sie diese Spieleröffnung machen. Ich denke, man sollte das nicht so hochhängen. Das war klar ein Fehler. Er kann direkt nach links rausspielen. Er entscheidet sich, nach innen zu gehen, hat sich auch nicht vororientiert. Wichtig ist für mich immer, wenn du ein Spieler bist, bist du offen dafür? Willst du auf die rechte Seite? Hilfst du der Mannschaft da? Oder wenn nur 1% im Kopf fehlt, dann bringst du auch da nicht deine Top-Leistung und dann bringt es auch der ganzen Mannschaft nichts. Also das ist eine Sache, glaube ich, die Kimmich mit sich selber ausmachen will. Wenn der Trainer zu mir kommt, immer rechts bist du vielleicht besser für uns. Mhm. Und Kimmich sagt, ja, Trainer, du hast so 1000% recht, dann ist es ein Wert. Aber wenn da nur 1% ist, der sagt, nein, ich bin Sechser und ich bin kein rechter Verteidiger, dann hat es, glaube ich, für alle Parteien keinen Sinn.
Aber es ist ja ganz interessant, auch in deiner Karriere, du hast ja viele Positionen gespielt. Du hast vorne angefangen, du warst eigentlich Stürmer, bist dann immer weiter nach hinten, bist dann dieser zentrale Mittelfeldspieler geworden, hast auch mal außen gespielt. Wie bist du damit umgegangen, mit diesem veränderten Profil des Spielers Thorsten Frings?
Ja, genauso wie ich es gerade gesagt habe.
Du warst immer 100% überzeugt, oder?
Na ja, also ich habe aber auch gemerkt, ich bin als junger Stürmer in die Bundesliga gekommen und habe auch einfach gemerkt, okay, ich arbeite viel für die Mannschaft, aber mit Toren ist es nicht so. Und irgendwann kam dann der Trainer mal zu mir an und hat gesagt, hör mal, ich glaube, du kannst das auch spielen. Und da habe ich dann für mich selber entschieden, bevor ich gar nicht spiele, dann versuche ich das lieber mal und nimm das zu 100% an und bin dann über diese Rechtsverteidigerposition dann auch relativ schnell dann Nationalspieler geworden. Für mich war das ein Vorteil, weil ich selber auch dann eingesehen habe, okay, ich bin jetzt kein Lewandowski vor dem Sturm, sondern ich helfe der Mannschaft durch Arbeit und gehe dann freiwillig eine Position zurück. Und das war für meine Karriere der richtige Weg.
Wir können mal reinhören, was Manuel Neuer gesagt hat nach dem Spiel zu dieser Szene mit Jo Kimmich in der 4. Minute.
Ich glaube, er hat dann 2 Kontakte genommen und es war eigentlich ein einfaches Dreiecksspiel, was möglich gewesen wäre, entweder zu Minjay oder zurückzuklatschen zu mir. Es war ein bisschen ärgerlich, weil er so ein wichtiger Spieler ist auch für uns und die rote Karte dann bekommen hat. Und er wird uns fehlen dann gegen Borussia Dortmund. Und das ist ein wichtiges Spiel. Er ist Führungsspieler, er ist in der Achse drin und das tut natürlich sehr weh.
Wie können Sie das kompensieren? Wie können Sie diesen Ausfall, gut im Pokal spielt er noch, aber in der Bundesliga, dann im Spitzenspiel, im Klassiker, also, wie können Sie das kompensieren?
Also erstmal muss ich sagen, für mich ist Jo Kimmich auf jeden Fall ein Sechser, ein klarer Sechser. Das ist meine persönliche Meinung, da gehört er hin. Ich glaube, Manu hat es eben auch gesagt und Thomas Tuchel ist auch der Meinung. Und das ist auch meine persönliche Meinung. Wie können Sie es kompensieren? Gut, jetzt muss man hoffen, dass eventuell Leon Goretzka zurückkommt, wovon ich auch schwer ausgehe mit seiner Handverletzung. Das kannst du bandagieren und bist eigentlich dann fit in dem Spiel gegen Borussia Dortmund. Hat jetzt keinen großen Verlust gehabt von Spielzeit oder wie auch immer. Also ich gehe davon aus, dass Goretzka dann neben einmal spielen wird.
Das ist deine Information auch, dass es in die Richtung gehen kann?
Ja, viel mehr Möglichkeiten haben sie ja nicht. Also jetzt hätte ich fast gesagt Gravenberch, aber der spielt ja mittlerweile beim FC Liverpool und das sehr, sehr gut offensichtlich. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob Thomas Tuchel die Meinung hat, dass Jo Kimmich ein Sechser ist, weil sonst würde er ja nicht immer nach einer Holding 6 verlangen. Meine persönliche Meinung ist auch, dass Kimmich besser aufgehoben wäre als rechter Verteidiger, also ähnlich wie Philipp Lahm damals. Was man merkt, dass im FC Bayern ein Taktgeber fehlt. Also die haben eine überragende Offensive, die haben eine halbwegs stabile Abwehr, aber die Abstimmung, ne, das Herzstück, das fehlt so ein bisschen. Wie früher ein Alonso, wie ein Thiago vielleicht, auch ein Schweinsteiger. in seinen frühen Zeiten. Das fehlt und das ist Joe Kimmich halt nicht. Und deswegen glaube ich auch, dass er auf der Position nicht wirklich dem FC Bayern weiterhilft.
Also ich finde, er kann beide Positionen unbestritten spielen, ja, als rechter Verteidiger und als Sechser. Er hat aber natürlich immer den Drang nach vorne. So, und wenn Thomas Tuchel eine Holding Six will, ein Spieler, der immer defensiv sich dem unterordnet.
Auch defensiv denkt, ne?
Defensiv denkt, das ist Joe Kimmich für mich nicht. Nur da bin ich dann beim Trainer, das kann er natürlich von ihm verlangen und sagen, pass auf, 10 Spiele, wie auch immer, bis zur Winterpause verlange ich von dir, Mittellinie ist Schluss. Du gehst nach hinten und das hat er gezeigt, zumindest ich glaube 15, 20 Minuten in Mainz, dass er das kann. Hm. So, und da bin ich dann eher, was ist mit Thomas Tuchel? Will er das überhaupt oder möchte er, dass vielleicht dann einfach ein neuer Spieler kommt, dass er eine richtige Holding Six hat und nicht, dass Joe Kimmich in diese Position gedrückt wird?
Peter, warum wird eigentlich so die Diskussion, wenn Kimmich jetzt auf rechts diskutiert wird, warum wird das so als so Hierarchieverlust sozusagen gesehen? Ist das tatsächlich einfach eine andere Wichtigkeit für eine Mannschaft?
Ja, wenn du auf der Sechs spielst, spielst du im Zentrum der Defensive. Bist du derjenige, der eigentlich dafür Sorge tragen muss, A, Zweikämpfe in der Position zu gewinnen und B, eben eine Balance herzustellen. Da muss ich die Position deswegen auch holen, Six, aber auch halten. Und Kimmich hat zweifelsfrei, wie Stefan sagte, die Qualitäten auf der Sechs zu spielen. Aber dann muss er die Sechs aber auch wirklich halten. Denn ansonsten hat derjenige, der mit ihm spielt, wenn er plötzlich über die 8 kommt, plötzlich über die 10 kommt, er ist bekannt dafür, die guten Chipbälle vorne reinzuspielen, gar keine Frage, aber derjenige, der neben ihm spielt, der ist immer derjenige, der irgendwas ausgleichen muss.
Das war ja und das Goretzkas darf nicht sein.
Problem auch. Zum Beispiel Leon Goretzka. Genau. Und das dürfte eigentlich, wenn ich eine Holding Six wäre, nicht sein. Das wäre dann auch nicht der Fall. Und das müsste er spielen wollen. Aber
Peter, aber nicht das müsste er wollen, sondern das muss der Trainer vorgeben. Thomas Tuchel muss sagen, so, Jo,
ja,
nochmal, die nächsten 10 Spiele spielst du so.
Jetzt geht es aber weiter. Wenn Thomas Tuchel das so vorgibt, er möge bitte so spielen, ja, und Kimmich hält die Position nicht aus, ein, dann gibt es ein Problem. Aber das Problem, wie soll es gelöst werden? Er hat keine Holding Six. In der Mannschaft, auch Leon Goretzka ist ja kein Sechser. Ja, eine Holding Six ist nicht da. Kimmich könnte spielen, er muss es aber auch zu 100% durchziehen.
Wie ist das denn, wenn der Trainer dann so ein Profil vorgibt und sagt, ich möchte, dass du so spielst und du das eigentlich nicht hundertprozentig für dich fühlst, dass das deine stärkste Position ist? Muss er sich da unterordnen können? Muss er das als Weltklasse-Mann nicht einfach liefern?
Normalerweise ist es ja immer Gesetz, was der Trainer sagt.
Ne? Ja, aber und, du warst selber lang genug Spieler, bevor du Trainer wurdest.
Also wenn du das ist ja das, was ich eben gesagt habe, wenn du nicht hundertprozentig mit dir im Reinen bist, dass diese Position gut für dich ist, ich glaube, dann bringt es für keinen was. Ich glaube auch, dass Kimmich ist für mich auch ein ganz klarer Sechser. Ich glaube auch, dass er es super spielt. Ich glaube, dass es aber auch ein Stück weit damit zu tun hat, dass er bei Bayern München spielt, weil Bayern München hat viel Ballbesitz, sind immer im letzten Drittel viel und da bist du automatisch auch ein Stück weit vorne, weiter vorne, als vielleicht, wenn du jetzt bei Heidenheim spielst oder bei Darmstadt jetzt auch. Klar, wenn dann die Rückwärtsbewegung kommt, dann fehlt da öfter mal einer. Aber ich sehe das ehrlich gesagt nicht so dramatisch. Also so eine Holding Six für mich, weiß ich auch nicht, ob das Richtige ist. Weil ich finde, so habe ich es zumindest immer gesehen, ein Sechser ist auch ein Stück weit dafür da, die Offensive anzuschieben. Und wenn du dann einen hast, der nur noch vor der Abwehr bleibt, dann fehlt dir vielleicht auch einer in der Offensive.
Wir sprechen gleich weiter über den FC Bayern München, über das Comeback von Manuel Neuer. Das war kein schwieriges Spiel für ihn, aber er hat schon ein bisschen was von seiner Aura wieder gezeigt. Es kommen natürlich jetzt die Feuerproben, dann vor allem das Spiel gegen den BVB. Außerdem sprechen wir über die vielen, vielen roten Karten in dieser Partie. 3 waren es in der ersten Hälfte. Der Mann, der sie gezeigt hat, ist gleich bei uns in der Runde. Martin Pedersen, der Schiedsrichter der Partie. Bayern gegen Darmstadt. Das alles gleich im Stahlwerk Doppelpass. Also Moment Geduld. Hier ist der Stahlwerk Doppelpass am heutigen Sonntag. Hajo von Adel und Ben. Gut gelauntes Publikum und eine meinungsstarke Runde. Schön, dass Sie dabei sind und Ihnen ist aufgefallen. Wir haben Verstärkung bekommen. Martin Pedersen, der gestern das Spiel Bayern gegen Darmstadt gepfiffen hat, ist hier. Herzlich willkommen. Schönen guten Morgen. Danke für den Besuch. Und damit sind wir bei unserer Rubrik. Da fragen wir doch mal den Schiri.
Da fragen wir doch mal den Schiri. Wird präsentiert von Das Örtliche. Ohne Schiris fehlt uns was.
Martin, das war gestern historisch. Gab's noch nie. Seit 1963 gibt es die Bundesliga und es gab noch nie drei rote Karten in einer Spielhälfte. War dir das bewusst? Oder hast du deswegen immer wieder gezogen?
Nee, sowas ist einem natürlich nicht bewusst. In dem Moment handelt man nur und macht sozusagen die durch.
Und wie ist das, wenn man dann in so einer Spielhälfte merkt, auch nochmal, fängt man an auch zu denken?
Was ja, also es fängt natürlich, los? Ja klar, also die erste Szene war ja schon sehr früh im Spiel, also nach 4 Minuten und selbst das ist ungewöhnlich, dass so früh schon ein Spieler vom Feld muss und man ist sich natürlich auch dessen bewusst, dass man da sehr massiv ins Spiel eingreift und geht dann auch nochmal kurz in sich und zeigt dann die rote Karte natürlich, klar. Und mit jeder roten Karte wird es dann schwieriger innerlich und ist dann schon eine Nummer sozusagen.
Ja. Absolut. Jetzt schauen wir mal rein. Eins nach dem anderen. Wir haben ja Kimmich gerade schon gesehen, gucken aber trotzdem noch mal drauf. Weil mich natürlich interessiert, wie du die Situation bewertest, auch jetzt mit der Unterstützung der Bilder.
Genau, also ich habe ein mehrfaches Halten ausgemacht und es war dann auch klar, dass es am Ende ein Foulspiel ist. Und wie gesagt, es war eben sehr früh im Spiel, sodass ich dann nochmal kurz in mich gegangen bin, ob jetzt hier eine rote Karte hin muss. Weil die Frage muss ich mir schon auch beantworten, weil ich eben massiv ins Spiel eingreife. Und nach kurzer Bedenkzeit bin ich auch zu dem Ergebnis gekommen und war dann auch klar, dass dann die rote Karte gezeigt werden muss.
Aber das ist ja ein mehrfaches Halten. Ich habe jetzt nur einmal gesehen vorne am
genau, also
ist,
einmal
ist das ursächlich für den Sturz oder ist das dann unerheblich?
Naja, am Ende erreicht der Spieler ja durch das Halten auch, dass der Spieler, der den Ball hat, eigentlich nicht mehr seine Aktionen klar ausführen kann und bringt, ob er dann ihn dadurch zu Fall bringt oder eben sich oder dadurch eben verhindert, dass der Spieler eine klare Torschuss hat, spielt am Ende keine Rolle mehr. Für mich war klar, hier wird oben gehalten und dann wird danach nochmal am Arm gezogen. Und der Spieler kann seine Aktion nicht sauber ausführen und somit wird eine klare Torschuss verhindert.
Wie war der Kontakt, der Austausch mit Jo Kimmich danach?
Wir hatten tatsächlich überhaupt keinen Austausch.
Gar nicht, der hat auch nicht?
Nee, der Spieler hat es komplett akzeptiert und ich glaube, es war ihm einfach auch bewusst, wenn ich da pfeife, dass es dann eine rote Karte gibt.
Dann gab es in der 21. Minute die nächste. Das ist nochmal eine andere Situation gewesen. Auch da interessiert mich natürlich, wie du es siehst.
Genau, auch relativ früh im Spiel, für mich natürlich eine total ungewöhnliche Situation, auch eine sehr enge Situation innerhalb, außerhalb.
Elfmeter und gelb gesagt, ne?
Genau, aber ich muss natürlich mir schon die Frage stellen, in der ersten Sequenz ist es jetzt eine Verhinderung einer klaren Torschance oder nicht, weil selbst wenn ich einen Elfmeter gebe und die Strafe reduziert wird, muss ich ja zu dem Ergebnis gelb kommen. Das heißt, ich sehe die Situation, beurteile das Foul und für mich war es dann in dem Moment innerhalb. Dann stelle ich mir die Frage, ist es gelb oder rot? Für mich wäre es dann rot gewesen, wäre es außerhalb gewesen und durch die Reduzierung im Strafraum habe ich mich dann eben für gelb entschieden.
Und nachher dann geguckt draußen, gesehen, okay, genau, es war außerhalb und dann die gelbe zurückgenommen und die rote gezeigt.
Ja? Da bin ich natürlich froh,
weil man nicht diese Doppelbestrafung sozusagen will, wenn es Strafstoß gibt, richtig?
Korrekt, genau. Also die Doppelbestrafung gibt es dann nicht, wenn der Spieler versucht, zum Ball zu gehen. Und die Frage konnte ich natürlich beantworten, weil es schon ein Zweikampf um den Ball ist. Und deswegen kann man dann reduzieren und auf gelb gehen. Im Nachgang, klar, ist es dann wieder rot, weil es dann außerhalb war.
Wir haben uns, Stefan, heute in unserer Vorbesprechung ja lange gefragt, wie wäre es bei Kimmich gewesen? Also wenn es da ein Elfmeter gewesen wäre, hätte Kimmich trotzdem rot gekriegt oder nicht?
Genau, also in der ersten Situation ist es eben so, dass es nicht ballorientiert ist, sondern das Halten eigentlich nur um verhindern soll, dass der Spieler irgendwie seine Aktion sauber ausführen kann. Und es ist kein Zweikampf um den Ball und in dem Fall wäre es dann eine rote Karte auch im Strafraum gewesen.
Ja, habe ich gewusst.
Ach, hast du
gewusst? Sehr gut.
Ich hatte das irgendwie anders mitgekriegt
heute. Ich habe es dir doch erklärt vorhin.
Ja, ja. Okay, dann habe ich es dir wieder nicht geglaubt.
Du kriegst die doppelte Erklärung.
Ja, sehr gut. Okay, und dann gab es eben noch mal eine. Magliza, 41. Minute, rote Karte. Das war der Zweikampf gegen Harry Kane. Auch da nochmal die Erklärung von dir, Martin.
Genau, also erstmal ist es als Schiri hier die Frage, ist es innerhalb oder außerhalb? Ist auch wieder eine knappe Situation, die konnte ich eigentlich dann auch relativ schnell beantworten. Ich war mir sicher, dass es außerhalb ist.
Und dann kommt man natürlich schon ins Stutzen und innerlich überlegt man dann, boah, ich habe schon 2 rote Karten, kann das jetzt wirklich wahr sein, dass ich da eine 3. rote Karte zeigen muss? Und wenn man die Szene auch zu Ende guckt, ich gehe nochmal in mich und spreche irgendwie aus, es ist rot für mich, aber kann es im ersten Moment gar nicht fassen und warte auch nochmal kurz und lasse nochmal auf mich wirken und zeige dann erst die rote Karte. Also ein total menschlicher Prozess. Ja. Ich hatte es selber auch noch nie, 3 rote Karten und habe dann einfach kurz nochmal... Bin kurz nochmal in mich gegangen. Ja.
Und gibt es dann Hilfe auf dem Ohr? Hörst du was von deinen Assistenten? Hörst du was aus Köln? Wie ist das in der Situation? Oder bist du dann, geht dieses in dich gehen, wirklich, ist das wirklich was, was nur du mit dir selbst ausmachst?
Also wir kommunizieren natürlich in ganz vielen Situationen. Kurioserweise war jetzt in der Situation Totenstille. Und das hat mich dann nochmal zusätzlich verunsichert. Und ja, aber am Ende... habe ich die Situation auch selber auch gesehen und da muss ich auch die Verantwortung selber tragen und übernehmen und dann bleibt mir nichts anderes übrig, als eine rote Karte zu zeigen.
Ja. Hat er das gut gemacht? Hat er das richtig gemacht, Peter?
In sich auf jeden Fall schlüssig. Bravo. Ja.
Oder gibt es Widersprüche? Carsten?
Nee, alle 3 Situationen sind, glaube ich, klar. Ich habe jetzt bei der letzten habe ich jetzt gedacht, okay, ist ein Zweikampf. Weiß ich nicht, aber er ist ja dann durch und schon eine klare Torchance dann.
Ja, also du kommst gut weg?
Vielen Dank, ja. Glück gehabt heute mal. Ja.
Ich finde es ja total spannend, mal wirklich so diese Einsicht eines Schiedsrichters zu hören. Ja? Also dass er natürlich auch im dritten Moment dann denkt, kann ich jetzt wirklich nochmal rot geben? Das kann doch alles nicht wahr sein. Und dann vielleicht auch ins Zweifeln kommt, obwohl er das erste Gefühl sofort hat, wieder einen Platzverweis. Ne? Aber deswegen umso schöner, dass wir hier immer in den Austausch dann kommen mit den Schiedsrichtern, dass man auch merkt, okay, da stehen halt nicht Maschinen auf dem Platz, sondern wenn dann auch nicht von außen irgendwie ein Impuls kommt von den Assistenten oder so, ja, war für mich auch rot. Boah, war das wirklich? Ne? Also, Kompliment.
Gut. Ja, aber hier in der Szene sieht man ja auch ganz gut den Ball. Ja? Also, er hat ja keine Veränderung, also nicht zur Seitenlinie raus. Mhm. Dann würde es ja heißen, der Darmstadt-Spieler ist wahrscheinlich dran gewesen, sondern er geht nach vorne. Und das heißt, wenn es ein Kontakt, der Kontakt war ja da, dass es dann faul war und dementsprechend dann auch eine rote Karte.
Eine Szene, das habe ich Ihnen, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, ja auch schon gesagt, wollen wir uns aus einem anderen Spiel anschauen. Normalerweise reden Schiedsrichter ja nicht so gerne über die Kollegen, aber du hast dir die Erlaubnis, wenn man so will, eingeholt dafür. Wir gucken auf ein Foul aus dem Spiel Augsburg gegen Wolfsburg. Foul an Wimmer. Und es gibt dann Gelb. Jetzt ist die Frage, warum nicht Rot? Wie siehst du das und wie seht ihr das als Schiedsrichter? Ihr habt ja sicherlich darüber auch im Nachgang schon gesprochen.
Genau, also zunächst mal muss ich sagen, ich habe vorhin noch mit dem Daniel Schlager gesprochen.
Das ist der Schiedsrichter hier
genau,
in dem
das
Spiel.
Ist der Schiedsrichter. Ich finde, wenn man die Szene in der ersten Sequenz sieht, dann sieht man den Treffer vorne gar nicht und sieht relativ unscheinbar aus. Jetzt hier in der ersten Einstellung, finde ich, weiß man noch gar nicht so richtig, was passiert ist. Und ich glaube auch so ein bisschen, dass das die Perspektive des Schiedsrichters war, der nicht genau erkennt, dass die offene Sohle eben dann wirklich fies vorne auf den Fuß geht und das dann eben schon eine Gesundheitsgefährdung darstellt.
Wurde auch verletzt ausgewechselt
später. Richtig, genau. Ja. Und der Daniel hat auch gesagt, wenn er die Bilder jetzt sieht, dann ist es für ihn auch eine rote Karte. Nur der erste Eindruck im Spiel war eben ein anderer und dann ist er leider zu einem anderen Ergebnis gekommen.
Aber warum kommt der nicht, der Kölner Killer?
Ja. Genau, also da ist halt in doppelter Manier sozusagen was schiefgelaufen. Auch der Videoassistent ist natürlich so, dass er den ersten Eindruck hat, guckt dann die Bilder danach an und hier wird auch noch ganz minimal der Ball gespielt. Vielleicht hat er den Fokus dann zu sehr darauf gelegt, ich kann es nicht ganz genau beantworten. Ist natürlich schade und wirklich ärgerlich, wenn sowas passiert, aber...
Das verstehe ich halt überhaupt nicht. Daniel Schlager nehme ich raus, das kann passieren, je nachdem, wo du stehst, dass du es nicht so einschätzt. Ne? Aber dafür haben wir den VAR. Und wir haben vor einer Woche so hoch emotional über das Griffo-Foul diskutiert.
Und weißt du, wer der VAR war? Daniel Schlager. Also das ist, ist jetzt in dem Fall vielleicht ein Zufall, aber ich meine, gehört
also
vielleicht
ich
auch
sagen,
einfach
das,
dazu.
Ja, das ist ein Zufall. Aber was ich nicht verstehe, wir hatten gestern auch Austausch mit Alex Feuerherd, der ja letztlich Sprecher für die Schiedsrichter beim DFB ist. Und da war ja auch klar, dass unter der Woche darüber gesprochen worden ist, dass man sensibilisiert ist für solche Situationen. Und dann passiert wieder sowas, also 2 Punkte am Wochenende danach. Das ist für mich unverständlich.
Man hatte ja schon das Gefühl, dass auch schon am letzten Wochenende, dann Sonntag, sonntags beim Derby Köln gegen Gladbach gab es so einen Foul. Da gab es dann dieser Dennis Aitekin rausgegangen, hat sich's angeguckt und hat dann rot gezeigt. Peter, diese Fouls, die dann doch Gesundheitsgefährdung mit sich bringen, in dem Fall ja sogar eine Verletzung nach sich geführt haben, wie kann man da eine klarere Linie schaffen aus deiner Sicht?
Ja, indem man die Regel nicht mehr großartig interpretieren muss. Ich habe volles Verständnis für den Schiedsrichter, der die Situation in dem Tempo nicht einsehen kann, nicht zu 100% einsehen kann. Ich habe gar kein Verständnis für den VAR, der nichts anderes zu tun hat, als diese Szenen dann eben zur Hilfe des Schiedsrichters klarstellt. Und da hat der Videoassistent ganz eindeutig geschlafen. Am letzten Wochenende haben wir darüber gesprochen, die große Diskussion, total Katastrophe. Da wird der Schiedsrichter absolut allein gelassen und dafür brauchen wir keinen VAR.
Und grundsätzlich muss ja gelten, immer die offene Sohle und du triffst den Gegner, Knie, Schienbein, Sprunggelenk, wie auch immer, immer rote Karte.
Letztes Wochenende ging ja die Diskussion noch drum, Schuhrand, Trefferbild.
Darum kann es ja nicht gehen. Entschuldigung, darum kann es ja nicht gehen. Nee. Muss erst der Fuß gebrochen werden, um dann möglicherweise zu sagen, um 2 oder 3, 4 Grad ist der Treffermoment da und dann gelandet. Nein, das muss grundsätzlich so sein, wie Stefan gerade sagte. Ja. Mit offener Sohle gehe ich hin und treffe irgendeinen Teil der Anatomie, ist es rot, Punkt. Weil ich das will in den Kauf nehmen.
Ich finde einfach... Ich finde es super, dass man jetzt hier sitzt und sagt, wir haben da einen Fehler gemacht, aber das ist einfach ein Fehler, der, damit ist es nicht getan, einfach zu sitzen hier und sagen, ja, wir haben jetzt was falsch gemacht, aber dafür werden zu viele Sachen auch falsch gesehen von dem Videoschiedsrichter. Wenn ich an manchen Handspiele denke, wo jeder sagt im Stadion, ey, das kannst du doch nicht als Handelfmeter geben, und dann guckt der Schiedsrichter sich das 100-mal an, also der Videoschiedsrichter, und beeinflusst den Schiedsrichter wahrscheinlich so massiv, dass er sich das 50 Mal angucken geht, 5 Minuten dafür braucht, um dann auf Elfmeter zu pfeifen. Und sowas wird nicht als rote Karte geahndet oder sowas wie letzte Woche. Da kann ich nur den Kopf schütteln. Also wenn man Videoschiedsrichter hat, da dürfen eigentlich keine Fehler passieren, weil du so viel Zeit hast, dir das anzugucken. Und das ist der Spieler ist verletzt, der fällt jetzt ein paar Wochen aus wahrscheinlich, und das ist für mich absoluter Wahnsinn.
Aber wenn ich da noch mal kurz einhaken darf.
Bitte.
Also es ist nicht so, dass wir jetzt sagen, das war ein Fehler und damit ist es gut für uns, sondern wir gehen schon auch ins Gericht und überlegen dann, wie können wir es besser machen. Und wir haben auch letzte Woche über einige Szenen gesprochen, die aufgearbeitet, und versuchen schon, uns da zu committen und es besser zu machen, und sind dann natürlich in so einem Moment auch total unglücklich.
Also, du hast 100% recht. Ich will auch gar nichts dagegen sagen. Also du sagst ja aber eben auch, ja, nach 4 Minuten, ja, scheiße, das ist spielentscheidend, das kann spielentscheidend sein. So eine Szene ist auch spielentscheidend. Das ist der Top-Stürmer von denen gewesen, der da rausfliegt. Die liegen hinten. Ich weiß jetzt nicht, zu welchem Zeitpunkt das war.
Ja, 2-1 haben sie da noch geführt.
2-1 geführt. Das ist auch spielentscheidend. Ne? Und da wird sowas nicht gepfiffen. Also ich finde es einfach nur Wahnsinn.
Aber ich finde auch, man kann es nicht zu pauschal machen, dass man sagt, offene Sohle ist immer rot, sondern es muss schon auch eine Gesundheitsgefährdung da sein. Wenn nämlich die offene Sohle nur leicht streift und der Spieler sofort weiterspielen kann, dann will da auch keiner eine rote Karte. Also man kann das nicht alles über einen Kamm scheren, sondern muss immer individuell
betrachten. Aber ist eine offene Sohle nicht per se gesundheitsgefährdend?
Ja, finde ich nicht. Wir hatten letztes Jahr eine Szene in Köln, da wollte niemand eine rote Karte. Wir haben da eine rote Karte gezeigt mit Hector, und der Spieler wollte gleich weitermachen. Da war die Erwartungshaltung überhaupt nicht bei Rot, und ich finde, man kann es einfach nicht pauschalisieren. Es muss eine gewisse Gesundheitsgefährdung da sein. Mhm. Es muss ein grobes Foulspiel sein. Natürlich ist es ungünstig, wenn sich ein Spieler verletzt. Das wollen wir natürlich überhaupt nicht, aber man kann nicht alles über einen Kamm scheren und einfach pauschalisieren. Das geht nicht.
Nein, das sage ich auch. Da sage ich, wenn wir keinen Videoschiedsrichter hätten und du würdest die Szene so pfeifen, wie es da ist mit Gelb, würde ich wahrscheinlich sagen, in der Geschwindigkeit sieht das so aus. Und dann guckt man sich die Zeitlupe an und dann sagt jeder, das ist eine rote Karte. Aber in Zeiten vom Videoschiedsrichter, wo du das ganz klar sehen kannst, wo du das ranzoomen kannst, 50 Mal angucken kannst, da sieht man doch ganz klar, dass das eine Körperverletzung ist. Und da gibt es auch keine andere Karte als die rote Karte.
Hat ja aber Martin Petersen auch gesagt, und auch Daniel Schlager sieht das ja so, weil du sagst, wir haben ja schon auch so den Fall, dass wir ins Gericht gehen, mit uns kritisch, mit uns umgehen. Wie läuft das ab? Wie funktioniert das nach so einem Spieltag? Wie funktioniert die Aufarbeitung einzelner Szenen bei euch im Schiedsrichterkreis?
Also wir tauschen uns natürlich viel aus im Kollegium und kriegen auch Vorgaben von unserer Schiedsrichterführung, die uns dann einfach die Stellung zu den Szenen bezieht und sagt, wie sie es gerne hätten. Und Auch selber. Ich meine, wenn ich ein Spiel habe und eine Szene habe, mit der ich nicht glücklich bin, dann schlafe ich schlecht. Ja? Oder, mhm. oder bin dann die ganze Woche irgendwie unglücklich und jetzt in meinem Fall kriegt es dann meine Frau und meine Kinder womöglich ab. Also man das trägt es schon so mit. Genau, ich habe jetzt Glück gehabt, heute Nacht habe ich gut geschlafen, aber sehr es gibt gut. halt auch die andere Möglichkeit und so. Also man ist schon da sehr emotional dabei und am Ende geht es einem einfach nicht gut damit.
Und ich kann das immer nur wiederholen und bin auch sehr dankbar, dass du heute den Weg zu uns ins Studio gefunden hast. Ich glaube, es ist das Sinnvollste, wenn man sich so offen und ehrlich über diese Themen austauscht und dass sich dann sukzessive vielleicht auch ein Bewusstsein für bestimmte Dinge entwickelt, sowohl auf unserer Seite als aber auch auf Schiedsrichterseite. Und dafür nochmal herzlichen Dank. Und eine Geschichte, aber Sie dürfen gut durch, da haben die ersten Leute schon die Hände, dürfen ruhig applaudieren. Was ich auch toll finde, Martin hatte eine gute Idee. Hat gesagt, ich habe die rote Karte mal mit, die ich gestern dreimal gezeigt habe. Die hieß, wo hast du die jetzt? Nicht in der Gesäßtasche oder wo?
Nee, da sitze ich gerade drauf, ja. Deswegen habe ich seine Seite. Genau.
Das ist die original rote Karte. Ja. Und wir würden spontan sagen, wer hier im Saale die ersteigern will, möglichst viel Geld für unser Schweinchen hier, sind aufgerufen, also Gebote abzugeben in der nächsten Pause. Bei Cutter am Tisch hinten und finde ich eine schöne Idee.
Weil ich da ja noch nie eine bekommen habe, würde ich jetzt mal 50 Euro anfangen.
Okay, also ja, 50 gut, Euro sind geboten zum Ersten. Und
da ich schon mehrere bekommen habe, machen wir aber nicht weiter. Ich mache die 50 mit 50.
Also du bist bei 100 geboten genau. sozusagen. Also sehr, sehr gut. Also, Thorsten, jetzt bist du aber eben, also jetzt bist du im Zugzwang.
Ja, dann lege ich auch 50 Euro drauf.
Also haben wir schon 150.
Also ich habe die gelbe auch noch dabei.
Da kannst du für bezahlen.
Das für uns, oder? Ja, okay. Für die Kleinverdiener ja. hier. Toll. Also Martin, vielen, vielen Dank.
Ja, gerne. Warte mal, ganz kurz. Ich hatte ja 114 gelbe Karten in meiner Karriere. Mhm. Ich biete jetzt für die gelbe 114 Euro.
Ja, wow. voll gut. Ja, also, ja. So. Bin ich gespannt, ob das noch überboten wird. Wir werden das im Laufe der Sendung überprüfen. Bedanken uns auf jeden Fall ganz herzlich für den Besuch heute hier. Sehr gerne. Martin Petersen, meine Damen und Herren.
Und das war unsere Rubrik. Der Schiri wurde präsentiert von Das Örtliche. Ohne Ö fehlt dir was.
Und wir sprechen gleich hier in der Sendung über Manuel Neuer, das Comeback nach 11 Monaten. Was kann er der Mannschaft schon geben? Was bringt er über seine Ausstrahlung, seine Aura der Mannschaft des FC Bayern auch für die schweren Aufgaben, die da noch anstehen? Vorher noch ein paar Hinweise von unserem Wettspielpartner und dann melden wir uns gleich zurück mit Manuel Neuer. Dank zurück beim Stahlwerk Doppelpass und ich habe es Ihnen gesagt, wir wollen uns Manuel Neuer zuwenden. Das war, glaube ich, das optimale Spiel für ihn, um zurückzukommen. Gestern beim 8:0 gegen Darmstadt 98.
Er konnte es vermutlich kaum erwarten. Über 10 Monate nach dem Unfall, 11 Monate nach seinem letzten Länderspiel und 350 Tage nach dem letzten Auftritt im Tor der Bayern misst Manuel Neuer endlich wieder sein Wohnzimmer aus. Und der erste Ballkontakt beweist, Knochen und Nerven halten.
Es war sehr emotional und aufregend. Ich habe mich sehr gefreut darüber, dass ich wieder hier einlaufen darf, dass ich mit meinen Mitspielern auf dem Platz stehen darf. Das ist was Besonderes gewesen für mich. Und auch einfach in der Allianz Arena zu sein, vor den eigenen Fans. Und es war ein richtig toller Moment.
Neuers Comeback gelingt fehlerlos. Und ganz offensichtlich hat Neuer immer noch die Gabe, gegnerische Stürmer zu entnerven. Und das ist auch nötig, denn Bayern ist in der ersten Halbzeit defensiv wieder mal nicht stabil. Neuer allerdings schon.
Für mich war es wirklich immer so, dass ich auch viel Zuspruch bekommen habe, dass sie positiv gestimmt waren und dass sie auch alle daran geglaubt haben, dass ich wieder zurückkommen kann. Und das war dann entscheidend.
Darmstadt bringt sich irgendwann selbst um alle Chancen. Gegen nur noch 9 Mann spielt Bayern hinten zu null und brennt vorne das übliche Torfestival ab. Und wo steht Manuel Neuer?
Ich bin jetzt gut reingekommen und freue mich über die nächsten Aufgaben und kann jetzt natürlich nicht sagen, welches Level ich habe. Ich weiß nicht, diese Einstufung mit den Levels, kannte ich noch nie.
So oder so, das 8:0 beweist am Ende überdeutlich, Darmstadt war nur ein Aufbaugegner. Und wenn es nach den Bayern geht, soll Saarbrücken im Pokal am Mittwoch der Nächste sein. Doch danach wartet Borussia Dortmund. Und dann wird sich zeigen, ob Neuer die Bayern-Defensive zusammenhalten kann. Gegen Darmstadt hat er alles richtig gemacht. Wir fragen aber, macht Neuer die Bayern auch in Spitzenspielen stabiler?
Muss man letztlich natürlich abwarten, aber was ist denn dein Gefühl? Kann man die Leistung von Manuel Neuer schon bewerten nach der Partie?
Also erstmal bin ich für ihn wirklich sehr, sehr froh, dass er wieder zurück ist. Und ich glaube, das hat man auch in seinen Augen gesehen, dieses Funkeln, dass er wieder bei der Mannschaft ist, dass er wieder an Pflichtspielen teilnimmt. In dem Interview, und ich fand es sehr beeindruckend, dass er auch gestern gesagt hat, bezogen schon mal auf Ter Stegen, dass er die Nummer 1 ist und ich mich jetzt auf den FC Bayern konzentriere. Und ich glaube, da tut er auch gut daran. Ich glaube, dass die ganze Bundesliga froh ist, dass er wieder zurück ist und hoffentlich hält er oder hält seine Verletzung. Und dann wird er auch von Spiel zu Spiel mit dem Rhythmus auch zu seiner alten Stärke zurückkommen.
Wie viel Unterschied ist denn dabei, wenn du viel trainierst, wieder fit bist und so weiter? Ist das trotzdem noch was ganz anderes, als wenn du im Wettkampf, im Spiel dann wieder Leistung zeigen musst?
Ja, du kannst keinen Wettkampf simulieren im Training. Das ist einfach so. Und du weißt wirklich erst dann, wo du stehst, wenn du ein paar Spiele gemacht hast. Und ich glaube, als Torhüter ist es nochmal eine andere Hausnummer, weil du da wirklich auf dich alleine gestellt bist. Als Spieler kannst du vielleicht auch nochmal, kann der Mitspieler nochmal einen Fehler ausbügeln. Als Torhüter ist es immer gefährlich, rappelt es wahrscheinlich sofort hinten drin. Mhm. Aber ich bin auch froh, dass er wieder da ist und bin wirklich gespannt jetzt auch auf die nächsten Monate, wie er hält, wie er sich stabilisiert. Ja, bin dann auch gespannt auf Hinblick EM, was dann da passiert.
Peter, glaubst du, er wird wieder sein altes Level erreichen?
Ich kenne die konkrete Krankheitsgeschichte bzw. den Verlauf ja nicht. Ich habe ihn nicht täglich beim Training beobachten können, von daher kann ich keine Steigerung oder ein Leistungsoptimum feststellen. Ich hoffe nur, dass er jetzt Saarbrücken nicht unbedingt, aber gegen Borussia Dortmund hat er schon einen richtigen Wettkampf, da gehe ich mal fest von aus, denn das Torwartspiel bei Bayern München ist ja anders als zum Beispiel das Ablaufen im Training. Die Spiele von Bayern München werden ja ganz anders gestaltet. Das Torwartspiel ist ein anderes als im Training bei Bayern München. Mhm. Wenn er wieder die Fitness hat, die Spielpraxis auch demzufolge die Spieler hat, wie vor seiner Verletzung, dann glaube ich, dass es ein sehr, sehr interessanter Kampf wird zwischen Ter Stegen und ihm. Ich hoffe, und da gehe ich von aus, dass Nagelsmann die Objektivität walten lässt und nicht die Geschichten, die bei Bayern München, Klammer auf, Klammer zu, Tapalovic und Ähnliches passiert sind. Rein vom Leistungsprinzip her würden sich dann wieder zwei Weltklasse-Torhüter auf Augenhöhe treffen. Mhm. Und da würde im Falle das natürlich eine Menge für Neuer sprechen.
Das ist noch ein bisschen früh natürlich, aber mein Eindruck allerdings jetzt vor dem Fernsehschirm war, dass Neuer schon auch eine Ausstrahlung, eine Aura irgendwie mit einbringt. Wie siehst du das?
Bin ich total bei dir, sehe ich auch. Also diese Präsenz von Manuel Neuer war direkt wieder zu sehen. Ja. Man konnte das auch an ein paar Szenen sehen. Also da gibt es ja einmal diese Parade, wo er auch lange stehen bleibt und Melem ihn eigentlich, ich glaube, die Szene haben wir auch schon ein paar Mal gesehen,
ja,
jetzt.
Können,
ne?
Wir noch mal einspielen,
das ist ja,
ja
genau der Moment. Mittig auf ihn zuschießen, da merkst du schon, okay, der Gegner weiß auch, da steht jetzt Manuel Neuer wieder im Tor, ja? Und da kommen vielleicht so ein, zwei Sekunden, die du noch mal nachdenkst und denkst, oh, was mache ich jetzt? Keine schlechte Chance für Darmstadt, aber Manuel Neuer ist halt Manuel Neuer genau in dem Moment gewesen. Und das war eben eins der vielen Fragezeichen. Also findet er sich so schnell wieder im Kasten und auch in Abstimmung mit De Ligt, mit Kim. Das ist ja auch, Thomas Tuchel hat es ja auch im Vorfeld gesagt, wir hatten kaum Möglichkeiten, das zu trainieren, da in Kommunikation zu gehen. Aber das hat gestern zumindest schon mal ganz gut funktioniert. Das war auch der Plan. Deswegen nicht in den Gala-Hexenkessel, sondern schön in Anführungszeichen gegen Darmstadt, wo man die Offensive auch einschätzen konnte. Dann jetzt im Pokal gegen Saarbrücken. Und ja, Klassiker steht an am Samstag und dann wissen wir mehr danach.
Hat der Abschluss in dem Fall von Darmstadt, der wirklich nicht gut war, das kannst du besser machen, ne? Hat der was mit der Präsenz der Aura von Manuel Neuer zu tun?
Ja, ich glaub, ist das überbewertet? Nein, das ist schon ein Unterschied. Also wenn wir mal die Zeit ein bisschen zurückgehen und Toni Schumacher damals im Tor und du läufst auf Toni Schumacher zu oder an Oliver Kahn, dann weißt du, das kann auch richtig wehtun und das wissen die Spieler und da steht ein Weltklasse-Torwart zwischen den Pfosten und es war in dieser Szene genau dasselbe.
Hören wir mal, was Thomas Tuchel sagt zur Wichtigkeit von Manuel Neuer im Tor des FC Bayern München.
Manu führt auf eine sehr inhaltliche Art und Weise. Das ist einfach, der denkt einfach zwei Schritte vorwärts. Das merkt man in den Besprechungen, man merkt es im taktischen Training, man merkt es an seinem Coaching, wie er auch selbst in seinem Torwartspiel, wenn Sie das jeden Tag miterleben, dann sehen Sie einfach, dass er Situationen ganz früh erkennt und ganz früh coacht und auch sein eigenes Verhalten daran anpasst. Deshalb ist er auch derjenige, der wissen will, ob wir eine Systemänderung machen, ob wir die Grundordnung verändern, wie wir angreifen und verteidigen.
Also hochinteressant, oft wird ja so in der öffentlichen Beurteilung eher so über die Paraden gesprochen, über die Strafraumbeherrschung. Thomas Tuchel spricht über taktische Dinge, Spieleröffnung, über Mitcoachen und so weiter. Ist das der größere Unterschied zu Ulreich vielleicht sogar?
Natürlich ist das ein Unterschied, weil das ist denn Manuel Neuer mit seiner Aura, mit seiner Persönlichkeit. Und wenn wir uns an eine Spielszene erinnern, gestern, an der Seitenlinie, wo Thomas Tuchel sich unfassbar aufregt über den Schiedsrichter, in die Kommunikation geht und Manuel Neuer aber dazwischen mehr oder weniger geht, um die Situation zu schlichten. Das sind die Dinge, die ihn dann auch on top noch auszeichnen. Das ist natürlich nicht bei Ulreich der Fall. Das ist einfach so, aufgrund der Persönlichkeit von Manuel Neuer.
Dass Manuel Neuer das geschafft hat, nach dieser schweren Verletzung, die er sich beim Skitourengehen zugezogen hat, mit Rückschlägen und so weiter, ist bemerkenswert. Wie knapp war es eigentlich? Du hast das ja, oder ihr von der Bild, habt das ja tagtäglich verfolgt. Er hat selber von Aufs und Abs gesprochen, von Rückschlägen. Wie knapp war es, das überhaupt wieder so hinzukriegen?
Es ist relativ schwer zu beurteilen. Also erstmal war von Anfang an ja sein Wille da, wieder zurückzukommen. Und er hat wirklich extrem hart dran gearbeitet. Hat natürlich Rückschläge gehabt. Es gab dann auch nochmal eine Operation, weil es eine Platte entfernt werden musste, die irgendwie Probleme machte. Natürlich steht so nach einem offenen Schien- und Wadenbeinbruch steht ein Karriereende selbstverständlich im Raum. Zumal in dem hohen Alter von 37 Jahren. Aber ich glaube, er hat Glück gehabt, dass er schnell und sehr gut behandelt worden ist und dann natürlich auch diese Konstitution hatte, das wegstecken zu können und eben am Comeback arbeiten zu können. Und das hat er mit einer Vehemenz gemacht, die wirklich sehr, sehr bemerkenswert ist. Und von daher glaube ich schon, dass er auf einem sehr hohen Niveau, also auch wirklich richtig hohes Niveau wieder zurückkommen wird. Gestern war noch kein Maßstab.
Ja. Thorsten, du hast ja in deiner Karriere auch ein paar Mal erlebt mit schweren Verletzungen. Ich glaube, du hast auch mal das Kreuzband durch, andere Bänderverletzungen. Also auch solche Phasen der Rekonvaleszenz, wo man sich wieder rankämpfen muss. Manuel Neuer ist gestern auch mal so gefragt worden, ob es mental schwieriger war oder körperlich schwieriger. Wie war das bei dir? Was kannst du da an Parallelen entdecken zu dem, wie Manuel sich da jetzt wieder reingekämpft hat?
Ja, das Allerwichtigste ist ja schon gesagt worden. Du brauchst halt einen absoluten Willen dafür, auch wieder zurückzukommen. Und du brauchst, und das ist ja auch bei Manuel jetzt der Fall gewesen, du brauchst halt auch das Gefühl, dass du 100% Rückendeckung hast, auch von Vereinsseite. Bei Bayern war ja nicht einer, der irgendwie mal ein bisschen Druck aufgebaut hat, sondern sie haben ihn machen lassen. Er konnte seine Reha quasi komplett selber planen. Bis er jetzt zu diesem Fitnesszustand ist, den er jetzt gerade hat. Und er ist jetzt wieder spielfähig und das ist auch eine große Frage des Willens gewesen und den hat er von der ersten Sekunde an gehabt.
Und ich glaube, Fußball Deutschland ist froh, dass er wieder spielen kann, dass er wieder zurück ist. Wie gut das wird, werden wir alle beobachten. Wir werden die nächsten Spiele uns anschauen und gucken, wie sich das weiterentwickelt bei Manuel Neuer. Aber dass er es überhaupt geschafft hat, wieder zwischen die Pfosten, ist wirklich absolut respektabel. Da muss man sagen, kann man nur den Hut vorziehen. Katharina, du hast noch mal ein bisschen geguckt. Dieses Comeback bewegt natürlich nicht nur Bayern-Fans.
Absolut, auch den Gegner beispielsweise. Wir gucken mal zusammen. Finde ich nämlich sehr, sehr nett, was der SV Darmstadt 98 da gepostet hat. Der Moment, auf den alle lange gewartet haben, der beste deutsche Torwart betritt endlich den Rasen der Allianz Arena. Und Sie sehen es natürlich, liebe Zuschauer. Das Ganze wird mit Humor genommen. Das ist natürlich nicht Manuel Neuer, das ist Marcel Schuhn. Also die Lilien beweisen hier Humor an dieser Stelle. Dann haben wir seinen Kollegen, und das zahlt ja dann so ein bisschen darauf ein, was wir hier in der Runde gerade gehört haben. Es stärkt natürlich auch auch die Mannschaft, sie freuen sich alle. Jamal Musiala sagt, congrats on your comeback. Also herzlichen Glückwunsch zu diesem Comeback. Und so geht es dann natürlich auch weiter, was die positiven Auslegungen angeht. Ein bisschen Humor muss man hier auch noch mitnehmen. Rolf schreibt, da hätte auch der Hausmeister im Tor stehen können. Ja, okay. 8 Tore nach vorne, okay, wir lassen es einfach mal so stehen. Und dann insgesamt natürlich aber sehr, sehr positiv. Endlich ist er wieder da. Haben dich vermisst, lieber Manu.
Ein schönes Schlusswort zu dem Thema Manuel Neuer bei uns hier heute in der Runde im Stahlwerk Doppelpass. Wir sprechen aber gleich noch mal ein bisschen über diese Wahnsinns zweite Hälfte. 8 Tore im zweiten Durchgang. Zur Pause stand es ja noch 0-0. Und da war ja ein Ding schöner als das andere. Vor allem eines, dieses hier von Harry Kane. Aus der eigenen Hälfte. Gibt also jede Menge zu besprechen zu diesem Spiel der Bayern gegen Darmstadt 98. Und Sie sollten jetzt aufpassen, wenn Sie Lust haben, vielleicht eine Reise auf die Bahamas zu gewinnen. Dann drücken wir die Daumen und wir sind gleich wieder zurück bei uns im Doppelpass hier im Airport Hilton. Bis gleich. Wir sind zurück im Stahlwerk Doppelpass und Sie sehen immer noch die 2 Karten, die Martin Pedersen mitgebracht hat. Und du hast Infos, es gibt Gebote.
Ja, Klaus Dillenburger aus Köln, den ersten FC Köln sehr, sehr nahestehend, ja. Hier wahrscheinlich auch.
Ja?
Rote Karte von Klaus Dillenburger, 500 Euro im Augenblick. Aber mit Unterschrift von dir und von mir.
Wirklich?
Ich gehe davon
aus, dass es ja nichts mehr wert.
Der Klaus hat richtig Kenntnis.
Ja, okay. Also, wer will weiter steigern, ist alles für einen guten Zweck. Wir freuen uns drauf, am Ende dann zu schauen, wie... Ja, zuckst du, ne?
Ich überlege gerade.
Ja, genau.
Wer war das?
Klaus Dillenburger.
Kenne ich nicht.
Unternehmer aus Köln.
Ja. Okay, aber ist ja sehr nett. 500?
500
aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit.
Ich wir haben, noch, wir haben noch Zeit, genau.
Muss gleich mal zum Geldautomat, Kontostand checken. Da geht vielleicht noch was.
Ich komme da gerade her, aber mir geht gar nichts mehr. Das ist ja
Dispo schon wieder, ja. Oh Gott. Ah ja, also gut. Machen wir Spaß beiseite und kommen zum Ernst der Lage. Und das ist beim FC Bayern momentan alles auch Friede, Freude, Eierkuchen, zumindest was in der zweiten Hälfte da los war. Was die gestern abgebrannt haben, Stefan, das war schon nicht schlecht. Ja, Darmstadt, keine Frage. Ja, Darmstadt nur zu 9, aber trotzdem,
nein,
oder?
War absolut ein Feuerwerk, genauso wie RB Leipzig, muss man hier auch mal herausstellen.
Kommen wir auch noch zu.
Feuerwerk abgebrannt, aber das war Bayern München offensiv vor allen Dingen. Und da sieht man mal, in was für einer Verfassung die 4 da vorne sind. Veranstaltet haben, das war außergewöhnlich.
Können wir uns ja mal Tore anschauen. Von Jamal Musiala zum Beispiel, ja. Der immer noch wahnsinnig jung ist, unglaubliche Fähigkeiten mitbringt, nicht nur im Dribbling, auch im Abschluss, Stefan, ne?
Im Dribbling, im Abschluss, in der Vorbereitung. Also er hat ja gestern eigentlich die ganze Palette gezeigt, nicht nur mit seinen 2 Treffern, sondern auch die Vorbereitung zum Tor. Das ist außergewöhnlich und dass er das auch hält und die Gegenspieler wissen ja mittlerweile auch, wie er sich verhält und was für Moves er drauf hat, aber du kannst ihn halt nicht stoppen. Das ist ein außergewöhnlicher Spieler, absolut.
Ja. Absolut. Britta, dein Effe ist ja
Didi.
Ne? Du arbeitest bei Sky ganz häufig mit Didi Hamann zusammen, der sich ja vorstellen kann, zumindest hat er es so gesagt, dass Wirtz zu den Bayern kommt und möglicherweise dann Musiala geht. Hast du ihm da ins Gewissen geredet oder bist du der Meinung, dass er da recht hat?
Ich kann mir das schon durchaus vorstellen. Ich war auch erst ein bisschen überrascht, als wir gestern in der Sendung darüber gesprochen haben, weil er hat ja erstmal gesagt, Wirtz kommt zu den Bayern im Sommer. Und meine Frage war dann, okay, wer muss dann gehen? Weil sie haben einfach unglaublich viele gute Spieler, genau auch auf den Positionen. Und da hat er dann gesagt, Jamal Musiala, mit der Begründung, Jamal ist eher ein Einzelspieler, die Bayern auch so haben mit Sané, Coman. Und Wirtz eher einer, der tatsächlich für die Mannschaft denkt, eher als Teamplayer unterwegs ist. Ja? Der eher schon mal so scannt, okay, wen kann ich in Szene setzen? Während Musiala ja eher jemand ist, der so zwischen den Linien tanzt und gerne selber Entscheidungen trifft.
Was ziehst du hier so die Augenbraue hoch?
Aber hier unterscheidet sich der Effe vom Didi. Musiala muss auf jeden Fall seinen Vertrag, meiner Meinung nach, bei Bayern München verlängern.
Ja, genau.
Keine Frage.
Also erstmal...
Das sollten Sie auch relativ schnell angehen.
Also
ich bin übrigens auch der Meinung, dass Wirtz bei Leverkusen nach wie vor, und er ist auch noch jung,
viel besser aufgehoben ist für seine Entwicklung. Deswegen sollte er bei Leverkusen bleiben. Das ist meine persönliche
Meinung. Die Frage ist natürlich, ob Musiala nochmal damit liebäugelt, auf die Insel zurückzugehen. Ne? Ausgebildet ja, in London bei Chelsea, ja,
aber jetzt aber
Liverpool, Man City ist im Gespräch.
Der hat noch
trotzdem,
so viele
du weißt Jahre. Nicht, so, bei den Bayern ist er jetzt schon so der Star. Und vielleicht Premier League könnte ihn ja auch noch mal locken.
Also ich schätze Didi ja wirklich sehr. Und ich schätze auch seine oftmals konträre Meinung sehr. Ich sage trotzdem, wie man in Bayern so schön formuliert, der FC Bayern wäre ja mit dem Klammerbeutel gepudert, wenn sie Jamal Musiala verkaufen würden. Ich weiß, dass es sehr intensive Bestrebungen gibt beim FC Bayern, mit Musiala über 2026 hinaus zu verlängern. Und auch in diesem Fall hilft Recherche. Ich weiß, dass ich über Wirtz für dieses Jahr auf jeden Fall... Also, dass sie über Wirtz noch nicht konkret nachgedacht haben für diesen Sommer. Dass sie ihn natürlich im Auge haben und im Auge haben müssen, qua seiner Qualität, ist vollkommen klar. Aber wie gesagt, sie haben noch nicht konkret für diesen Sommer über ihn nachgedacht, das noch nicht diskutiert. Und selbst wenn sie es irgendwann tun würden, wer sagt denn Musiala oder Wirtz? Ich glaube, dass beide wunderbar miteinander funktionieren könnten. Und das könnte für mich ein absolutes Zukunftsmodell sein, irgendwann Wirtz aus Leverkusen zu holen, als Ergänzung zu Musiala. Was für Mittelfeld hätte der FC Bayern dann? Großartig.
Spätestens dann, wenn der Vertrag von Müller ausläuft. Genau. Könnte man sich darüber Gedanken machen.
Der läuft, Sommer, der, ne? der läuft aus dem Sommer, aber auch
ja, aber, da. Aber den kann man ja nochmal verlängern.
Jetzt bald zusammen, genau, wenn da ich gibt das richtig es Bestrebungen,
zu verlängern und dann zu Müller warten, dass Wirtz dann möglicherweise mit Musiala zusammen das Traum-Offensiv-Duo
genau, bildet. Genau, dass Wirtz perspektivisch Müller mal nachfolgen könnte, ist für mich vollkommen klar. Aber wie gesagt, der FC Bayern will auch mit Müller verlängern. Das ist auch
aber klar. Thorsten, qualitativ, was da auch jetzt schon ohne Wirtz und mögliche andere Namen, die wir da noch vielleicht spielen in der Zukunft, beim FC Bayern los ist, ist ja schon wirklich bemerkenswert, ja. Wie schnell sich eigentlich auch Jamal Musiala unverzichtbar gemacht hat.
Ja, es ist halt ein Jahrhunderttalent. Sowas hat man nicht so oft. Und ich muss auch dazu sagen, mit nochmal zu Wirtz zurück, sollte irgendwann Wirtz mal entscheiden, er möchte weggehen, wird Bayern so oder so im Pott sein. Das ist immer so. Bayern wäre auch total bekloppt, wenn sie es nicht machen würden. Also von daher stellt sich für mich die Frage gar nicht. Und also, dass Bayern irgendwann mal im Rennen sein wird. Ich kann mir auch gut beide vorstellen. Und gerade auch bei den 60, 70 Spielen, die Bayern im Jahr hat. Und auch immer abhängig vom Gegner ist es auch immer interessant oder gut, wenn du zwei verschiedene Spielertypen hast. Aber jetzt nochmal zu deiner Frage. Diese Offensive, die Bayern momentan hat, auch mit Sané, da muss man auch sagen, dass Thomas Tuchel es anscheinend geschafft hat, ihn jetzt wirklich mal zu stabilisieren. Er hat ja immer Phasen gehabt, wo er brillant war und dann aber Phasen, wo er dann auch wieder verschwunden war. Momentan hält das seit mehreren Monaten und auch mit Harry Kane, der für eine unfassbare Summe gekommen ist, aber anscheinend auch mit diesem Druck umgehen kann und ein Tor nach dem anderen schießt, eins schöner nach dem anderen. Und
also da Sané und Kane funktionieren natürlich auch super miteinander. Super. Ne? Und Sané, wenn du es schon ansprichst, also ich glaube, die private Situation spielt da eine große Rolle. Familie ist jetzt hier in München, so das gibt ihm einfach eine gewisse Ruhe und den Fokus komplett bei sich zu sein und beim Spiel zu bleiben.
Und Harry Kane ist ja gerade auch angesprochen worden, Stefan, nicht nur wegen dieses Tors aus der eigenen Hälfte, das natürlich genial ist, schauen wir uns auch an. Der hat ja bisher ohne Schwächen eigentlich abgeliefert, wenngleich manche auch sagen, er ist noch gar nicht so integriert ins Spiel. Wie siehst du das eigentlich?
Nein, bin ich total anderer Meinung. Natürlich ist er integriert. Gegen Galatasaray hat er es ja auch gezeigt. Er war eigentlich gar nicht im Spiel, macht aber mit das entscheidende Tor. Ja, das war natürlich absolute Weltklasse, aber auch sein Wert. Nicht nur an den Toren gemessen, sondern darüber hinaus, wie er die Spieler auch mit einsetzt, zum Teil wirklich mit richtig genialen Pässen, das ist außergewöhnlich und von daher ist Harry Kane absolut angekommen.
Das Tor war übrigens geplant.
Das war geplant?
Ja, ist kein Witz. Die haben in der Mannschaftsbesprechung vorher besprochen, dass der Darmstädter Torhüter bei Ballbesitz sehr, sehr weit vorne spielt und dass man es dann gerne mal versuchen könnte, wenn sich die Gelegenheit ergibt. Er spielte offensiv vorne, stand weit vorm Tor, Ballverlust Darmstadt. Und Kane macht den rein.
Aber den musst du so optimal treffen, ne? Oder?
Ich habe gedacht, der wollte einen Pass spielen.
aber auf wen, Stefan?
Ja, natürlich war das geplant, logischerweise. Aber du musst ihn erst mal so treffen. Ja, also er hatte natürlich keinen Druck, aber trotzdem, den musst du erst mal so machen.
Das ist einfach klasse.
Nein, das ist absolute Weltklasse, ja.
Also ich finde es sowieso sehr, sehr gut, wie Kane sich in der Mannschaft integriert hat. Weil er spielt ja nicht nur den klassischen Mittelstürmer, sondern bei Bedarf lässt er sich auch mal fallen, gibt die hängende Spitze. Also wirklich sehr, sehr variabel. Und ich finde, der ist jeden Euro wert, den die Bayern da investiert haben. Jeden der 100 Millionen.
Die Bayern-Offensive, sehr, sehr beeindruckend. Nicht nur gestern, sondern eigentlich jetzt schon seit längerer Zeit. Und jetzt, Peter, du bist ja so ein Fußballhistoriker, Fußballromantiker. War das Kane-Ding schöner oder das Tor von Augenthaler damals? Guck mal.
Das ist ähnlich, ne?
Er ist natürlich schon in der gegnerischen Hälfte.
Für mich ist es im Prinzip von Augenthaler deshalb genialer.
Ehrlich?
Weil da gab es die Vorberichterstattung bzw. die Analyse des Gegners nicht in der Form, wie wir es heute haben. Also Augenthaler hat die Situation ganz alleine erkannt und Kane hat sich daran erinnert, was in der Vorbesprechung gesagt wurde. Nein, beide Dinge sind einfach sensationell. Nur da gehört natürlich auch ein Fehlverhalten des jeweiligen Torwarts dazu, das ist auch keine Frage.
In dem Fall
aber
auch
da
nicht
ein Uli Stein, der hat mal gehalten. Also im Uli Stein so ein Ding reinzulegen, Hut ab, Auge. Ja.
Also auf jeden Fall ein Treffer von Harry Kane, der auch in den Jahresrückblicken immer wieder auftauchen wird. Damit springen wir von oben in der Tabelle weit nach unten. Der SFC Köln, da wird zwar hier geboten für unsere rote Karte, aber letztes Wochenende das Derby gewonnen gegen Gladbach, gestern richtig rasiert worden in Leipzig und man steht eben unten drin mit nur 4 Punkten.
Steffen Baumgart, Kölner Kult. Ein Energiebündel, das so böse schauen kann wie kaum jemand sonst. Kein Bundesliga-Trainer sieht so oft gelb wie er, weil immer Vollgas. 1000-prozentiges Engagement, mindestens. Aber so sehr der FC-Trainer seine Spieler auch antrieb, sogar die auf der Bank, konnte er doch die historische Klatsche in Leipzig nicht verhindern. Höchste Kölner Niederlage seit über 50 Jahren, Tabellenplatz 17. Und das ist kein Wunder, wenn man nur 7 Tore in 9 Spielen erzielt. 3 davon beim einzigen Sieg bisher. Und so positiv aufgewühlt Steffen Baumgart am vergangenen Sonntag war, so frustriert war er gestern Abend. 3 Gegentore kassierten die Kölner in nur gut 7 Minuten vor der Pause. Ratzfatz ging das, Zwischenstand 0-4. Damit war die Nummer natürlich schon vor Seitenwechsel durch. Und als die Leipziger ihrem hoffnungslos unterlegenen Gegner den Rest gaben, das halbe Dutzend voll machten, war nicht nur der Trainer endgültig bedient. Wie kommt's? Könnte es etwa sein, dass sich Steffen Baumgarts Feuer nicht mehr auf seine Spieler überträgt? Oder ist die Kölner Mannschaft zu schwach für die Bundesliga?
Peter, glaubst du, der Kader des FC ist nicht gut genug?
Der Kader ist gut genug, um die Liga zu halten. Der Kader ist aber nicht gut genug, um die Spielweise von Steffen Baumgart, die er im letzten Jahr implantiert hat, durchzuziehen auf dieser Ebene. Hector fehlt und Schiri fehlen, zwei wesentliche, wichtige Spieler im Defensivspiel bzw. auch im Aufbauspiel. Und die zu ersetzen, ist dem ersten FC Köln nicht gelungen.
Steffen Baumgart, es gibt Leute, die sagen, es nutzt sich ab, seine Art mit der Mannschaft umzugehen. Im Verein, glaube ich, sieht man das komplett anders. Was ist deine Beobachtung von außen?
Ich sehe es genauso. Ja klar, ich blicke natürlich nur von außen auf die ganze Angelegenheit. Aber die Art und Weise, wie Steffen sich der Mannschaft gegenüber verhält, ist einfach authentisch. Und das war immer so und das wird sich auch nicht ändern. Er zieht sein Ding durch. Er hat ein gutes Verhältnis zur Mannschaft. Das weiß ich vor dem einen oder anderen Spieler. Er wird, die Frage stellt sich ja, wenn man keinen Erfolg hat, von der Mannschaft zu 100% angenommen. Kann man vergleichen irgendwo auch mit Urs Fischer.
Über Union sprechen wir gleich noch, ja?
Ja, genau. Und von daher glaube ich, dass er vielleicht sich Gedanken machen sollte, seine Spielart, gerade gegen Gegner wie Leipzig zum Beispiel oder Bayern München und so weiter, ein klein wenig auf andere Sachen zu reduzieren. Denn die Art und Weise, wie er spielen möchte, hat zum Beispiel Leipzig gespielt. Aber hat genau das, was Steffen spielen wollte, hat Leipzig gespielt. Man hat die Kölner damit abgeschlossen, weil die Kölner die Qualität für sein Spiel im Augenblick nicht haben, weil, wie ich gerade sagte, zwei wesentliche Leistungsträger nicht zu ersetzen waren.
Ich bin auch absolut bei der Mannschaft, nicht bei Steffen Baumgart. Das ist jetzt schon das dritte Jahr in Folge, dass die zwei absolute Leistungsträger verlieren. Ja, also im letzten Jahr haben wir über Özcan und Modest gesprochen. Mhm. Modest haben sie erstmal nicht ausgeglichen bekommen, dann kam Selke im Winter, das brauchte auch ein bisschen. Jetzt reden wir über Hector Skiri. die in der Kabine auch unglaublich wichtig waren. Also Führungsspieler nicht nur auf dem Platz, sondern eben auch in der Kabine, die gerade im Spiel nach vorne immer anspielbar waren und dann jetzt ersetzt worden sind mit Spielern, ja, perspektivisch. Da müssen wir vielleicht noch ein paar Monate warten, wie sich diese Mannschaft entwickelt, aber die haben halt auch wenig Geld, ne?
Und vor allem die Spieler, die du genannt hast, Skiri ablösefrei nach Frankfurt, Hector aufhört, die Karriere beendet. Also du kriegst keinen einzigen Euro rein und das ist ja ein großes Problem. Christian Keller war ja auch schon hier bei uns im Doppelpass, Stefan. Und die haben eine Gehaltsobergrenze, die haben Schwierigkeiten, sagen wir mal, Spieler aus dem oberen Regal zu holen. Und dann ist man darauf angewiesen, dass ein Steffen Baumgart jeden Einzelnen auf ein neues Niveau hebt, ne?
Ja, dann muss man sich einfach damit anfreunden, mit dieser Situation, dass es eben gegen den Abstieg geht. Mhm. Sie haben eine absolute Qualität verloren. Ihr habt das gerade gesagt. Und wenn du 7 Tore nur machst im Laufe dieser Saison, 5 dadurch durch Standards, dann spricht das schon eine klare Sprache, dass du vorne eben, obwohl du viele Flanken ja produzierst, eben nicht den Ertrag bekommst oder die Leute hast, die die Dinger dann reinmachen, die sie in der Vergangenheit reingemacht haben. Und deswegen stehen sie da, wo sie jetzt stehen. Ich bin aber 100% davon überzeugt, dass Steffen Baumgart der richtige Trainer ist für den FC Köln. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass er die Klasse halten wird, auch wenn er sehr, sehr eng werden wird.
Sie haben gestern eine ganze Menge Fehler auch gemacht. Da gucken wir gleich drauf auf ein paar Spielszenen, weil sie es den Leipzigern eben auch leicht gemacht haben. Aber vorher hören wir auf Steffen Baumgart, was er nach diesem Spiel, nach diesen 6 Toren, die sich eingefangen haben in Leipzig, zu sagen hat.
Mehr als verdienter Sieg, ich glaube nicht nur aufgrund der Höhe, sondern auf dem Grund, dass wir den Gegner gerade auch in den letzten 5 Minuten dann mehr oder weniger auch eingeladen haben und er natürlich auch in der Lage ist, das dann auszunutzen, dass wir hier einen Arschloch kriegen können, das ist uns bewusst. Gerade auch wenn du auf Mannschaften triffst, die dann ihre Qualität auch komplett dann über 90 Minuten auf dem Feld bringen. Damit werden wir und müssen wir leben, mit was ich nicht lebe. Und das ist dann auch in aller Deutlichkeit dann auch bei mir ganz klar angesagt, dann eben, dass du aufhörst oder dass du dann, ich sag mal, jeder für sich auf dem Platz läuft. Und da waren gerade die letzten 5 Minuten nach dem 2-0 nicht das, so wie ich mir Fußball vorstelle. Und das hat nichts mit dem Ergebnis zu tun.
Also klare Worte von Steffen Baumgart. Nach dem 2-0, das war die 40. Minute, dann kriegen sie eben nochmal 2 Treffer. Wir schauen mal auf das 3. Tor der Leipziger, Stefan. Und auch da, und das ist ja das, was er sagt, da haben wir aufgehört zu spielen, da passieren dann solche Fehler. Ja,
ja, du musst ja, wenn du Köln bist, als Mannschaft funktionieren, ja, im Kollektiv. Und ich glaube, das hat Steffen Baumgart erstmal gemeint. Und was er auch meint, sind einfach die unfassbaren, krassen individuellen Fehler, die Kölner einfach machen. Und das kannst du dir nicht erlauben, schon gar nicht gegen Leipzig, aber auch nicht gegen Gegner auf Augenhöhe, die ja jetzt kommen. Also jetzt wird es ja erst interessant und spannend für die Kölner. Aber diese individuellen Fehler, ja, da verliert komplett die Orientierung, sieht den Spieler nicht im Rücken. Also das lernst du in der Jugend oder noch früher wahrscheinlich, dass du deinen Gegner immer irgendwie im Blick haben musst oder zumindest die Bewegung mitgehst. Und ich glaube, darüber regt er sich unfassbar auf, dass du das Tor dann, also dem Torwart gebe ich jetzt keine Schuld in diesem Fall. Aber
Schwäbe hat ja noch ein paar Dinger gehalten.
Ja, du musst als Kollektiv, wenn du unten drin stehst, Heidenheim, Darmstadt, Köln, alle, die unten gegen den Abstieg spielen, Werder Bremen, die müssen im Kollektiv funktionieren. Und wenn sie das nicht schaffen, dann werden sie verlieren. Dann
aber
werden
das
sie
ist
auch
ja
absteigen.
Die große Stärke von Steffen Baumgart, ne? Also dieses Kollektiv zusammen und einzuschwören,
das
hat man
im Derby
hat man es ja gesehen. Ja, da war so viel Feuer drin, also die haben ja die Gladbacher aufgefressen mit ihrer Intensität.
Ja, aber wie kann das denn sein, dass du 6 Tage später oder 7 Tage später dann so eine Leistung...
Ja, weil das Leipzig ist, weil die eine ganz andere Qualität haben.
Ja,
die spielen es dann
nein,
und dann bist du...
Ja, aber dann ist es so einfach zu sagen, gegen Gladbach, da standen sie auch schon ein bisschen mit dem Rücken zur Wand. So,
total.
Jetzt kommt Gladbach, auch nicht gerade groß in Form, aber du gewinnst dieses Derby, dieses unfassbare Derby 3-1. Dann hast du doch normal das Gefühl, auch wenn es Leipzig ist, dahin zu gehen, wahrscheinlich wirst du verlieren, aber nicht so, wie sie verloren haben. Ich glaube, das ärgert Steffen Baumgart am allermeisten.
Thorsten, wie können die das wieder rauskriegen, die Kölner? Jetzt kommen Spiele, die sie gewinnen müssen. Die haben 5 Spiele, davon ist ein Gegner Bayern, aber alle anderen, da müssten sie eigentlich zumindest mal punkten, um da hinten wegzukommen. Wie kriegst du so ein absolutes Mega-Negativ-Erlebnis wie so ein 6-0 in Leipzig aus dem Kopf?
Ja, indem du positiv bleibst, indem du auch der Mannschaft gegenüber positiv bleibst. Steffen, ich habe mit ihm zusammen den Fußballlehrer gemacht, also er ist immer so. Er ist jetzt nicht nur im Spiel so aufgeladen, sondern der ist auch, wenn er privat ist, so aufgeladen. Also er ist ein überragender Typ. kann man nicht anders sagen. Und das muss ich erzählen. Ich habe jetzt letztens so eine, und das habe ich in meiner ganzen Karriere auch ganz, ganz selten erlebt. Also ich habe jetzt letztens so eine Vorberichterstattung gehabt für das Spiel Köln gegen Bremen oder Bremen gegen Köln. Und habe dann mit einigen Journalisten gespielt aus dem Kölner Raum. Und die Journalisten sagen wirklich eiskalt, wir als Journalisten tun alles dafür, dass der Steffen Baumgart im Amt bleibt. Und das zeigt, glaube ich, auch, was er für ein Typ ist. Er ist authentisch, er ist, glaube ich, genau der richtige Trainer, den der SFC Köln gerade braucht. Und wenn selbst die Journalisten nach so einem Negativerlebnis alles dafür tun, um ihn zu stützen, da sieht man, glaube ich, was er für einen Kredit hat und was er für eine hervorragende Arbeit in den letzten Jahren da geleistet hat. Und gerade, und ich finde gerade, wenn du so einen auf die Schnauze bekommen hast, gegen Leipzig kann man unter die Räder kommen, Stefan hat 100% recht, nicht so. Man muss sich schon wehren und man muss alles dafür tun und auch als Mannschaft alles dafür tun, eben keine Gegentore zu bekommen. Aber das Spiel jetzt klar analysieren, abhaken und dann positiv nach vorne schauen und eben auch positive Zeichen gegenüber auch, dass Spekulationen erst gar nicht aufkommen, was den Trainer angeht. Nur dann kannst du in Ruhe arbeiten und gemeinsam aus dieser Misere immer rauskommen.
Und ich lebe in Köln, ich kriege das auch mit in der Tat. Also der Rückhalt für Steffen Baumgart ist ungebrochen. Und ich denke auch, wenn man da ruhig bleibt, dann gibt es die Chance, wie du das gesagt hast, in der schwierigen Saison wahrscheinlich trotzdem am Ende die Klasse zu halten. Katha, du bist dran.
Ja, leider mit nicht so tollen Zahlen. Es sind die Horrorzahlen des ersten FC Köln, über die ihr gerade schon gesprochen habt. Wir wollen uns die noch mal ein bisschen vor Augen führen. Ich weiß, es tut weh, vor allem als Köln-Anhänger. Hier haben wir es nochmal. Also die 0-6-Klatsche, das ist die höchste Niederlage unter Steffen Baumgart. Noch höher hat der FC übrigens letztmals 71 verloren, damals gegen die Bayern mit 0-7. Dann, ja, es ist auch die schwächste Offensive. Erst 7 Tore wurden erzielt vom FC und nur einen Punkt in dieser Saison überhaupt auswärts erzielt. Du hast aber gerade, Flo, das Programm angesprochen, das vielleicht so ein bisschen Hoffnung machen könnte. Wir konzentrieren uns da mal jetzt nur auf die Bundesliga. Also wir haben Augsburg als nächstes, dann Bochum, ja, den FC Bayern München ebenfalls noch und Darmstadt und die Mainzer. Also das sind dann 6 Gegner aus der unteren Tabellenhälfte, vielleicht etwas, was so ein bisschen Hoffnung machen könnte.
Ja, Peter, das ist dann aber auch mit ordentlich Druck auf dem Kessel. Du stehst mit dem Rücken zur Wand dann in diesen Spielen. Auch wenn das sich auf dem Papier so liest, als ob man da auch was mitnehmen kann, muss. Wenn man muss, ist es eben dann doch schwieriger, ne?
Dann wird es mit Sicherheit schwieriger werden, weil der Gegner dich auch ganz anders angeht. VfL Bochum zum Beispiel hat ja gezeigt, wie man in Leipzig durchaus Punkte holen kann. Natürlich hat das Verhalten der Leipziger auch ein anderes Bild abgegeben als jetzt im Spiel gegen den 1. FC Köln. Aber jetzt kommen Spiele auf für den 1. FC Köln, Bayern München mal ausgeklammert. Die muss ich gewinnen aufgrund der Tabellensituation. Und das wird natürlich schwer. Dann ist ein Punktverlust im Prinzip. Oder ich hole nur einen einzigen Punkt, schmeißt es mich weiter nach hinten. Aber ich meine, dass die Möglichkeit besteht. Und solange sie besteht, sollte man dem Trainer, gerade einem Trainer wie Steffen Baumgart, die Möglichkeit geben, eine zweifelsfrei vorhandene Krise auch selber mit der Mannschaft wieder zu lösen. Dass man realistische Ziele ausgesprochen hat am Anfang der Saison, nicht von irgendwelchen Dingen, europäischer Wettbewerb und Ähnliches, das spricht schon mal für die Vereinsführung vom 1. FC Köln. Es muss jedem klar sein, dass es dieses Jahr nur um den Klassenerhalt geht, nicht mehr möglich. Und da sollte man Steffen Baumgart auch die Möglichkeit geben, aus dieser kleinen Krise gemeinschaftlich rauszukommen.
Und Britta, du hast das vorhin ja gesagt, das war eben auch Leipzig, gegen die sie gespielt haben. Und die sind ja richtig stark gerade. Auch gestern haben wir wieder gesehen, was für tolle Spieler die haben. Xavi Simons, Openda, die schlagen ja ein. Dani Olmo verletzt raus, werden wir auch drüber sprechen, ob da vielleicht eine längere Pause droht. All das nach einer kurzen Unterbrechung hier bei uns im Stahlwerk Doppelpass. Also bleiben Sie dran, kurzen Moment Geduld, dann geht's weiter mit der Nachbesprechung des bisherigen 9. Bundesligaspieltags. Bis gleich. Herzlich willkommen zurück bei uns hier im Airport Hilton am Münchner Flughafen. Stahlwerk Doppelpass am heutigen Sonntag. Und wir haben hier so eine laufende Versteigerung, auch was unsere Karten angeht, die Martin Petersen mitgebracht hat. Peter, was hast du? 500 hattest du vorhin. Du hast das Handy nämlich schon wieder gezückt. Hast du schon neue Gebote wieder reingeholt?
Ja, ganz genau. So läuft's. Die also, kommen reingeflogen. Im Augenblick haben wir natürlich ein Highlight. Hans Mosbacher, der Chef der Stölting Service Group aus Gelsenkirchen, bietet für die rote Karte mit Unterschriften, Stefan, warum auch immer, von dir, verstehe ich, und auch von mir, 750 Euro im ersten Schritt. Und falls die jemand überbieten sollte, legt er gleich 1.001 Euro hinterher.
Ja, aber das ist ja einfach.
Danke der Sporting Solingen.
Das ist ja leicht, wie wir das machen. Dann mache ich jetzt 800 und dann ist, glaube ich, oder?
Dann haben wir die 1.001 Euro.
Kann ich auch mal 900 sagen.
Du kannst auch noch 900. Also 1.001 Euro für die rote Karte momentan. Also nicht schlecht. Und Stefan, wir müssen noch rauskriegen, was die gelbe Karte wert ist. Ja, was hast du geboten? Bitte. 114 oder so?
Ja.
Das waren die Anzahl deiner gelben Karten und du würdest du dir auch unterschreiben noch, oder?
Ja.
Ja, okay. Also wir schauen mal, ob die gelbe Karte
auch hast noch... Hast du da nichts? Es kommt da keiner
bei von der Gelb kommt keiner auf die Idee. Weiß ich auch nicht warum. Hat wahrscheinlich mit der Farbe zu tun, Gelb. Und ich komme ja aus Gelsenkirchen, habe viel mit Blau, Bochum und Schalke zu tun.
Dann nehmen wir ja Rot.
Also muss Stefan sich quasi selber ein Autogramm geben.
Stefan muss sich selber ein Autogramm geben auf die gelbe Karte, genau. Aber ich glaube, da werden wir noch jemanden finden.
Ja, die kriege ich auch so weg.
Im Zweifel nehme ich sie. Aber jetzt...
Echt? Was? Wieso im Zweifel?
Weil eigentlich möchte ich mich da nicht so in den Vordergrund drängen.
Entschuldigung, Stefan, ich muss jetzt mein Handy ausmachen. Jetzt wird es karnevalistisch. Klaus Dillenburger überbietet die Stolting Service Group mit genau 1.111 Euro.
Okay, also 1.111. Okay. Aber wir können das natürlich jetzt nicht zum zentralen Thema der Sendung machen. Genau. Wir wollten ja noch ein bisschen über RB sprechen, Katar, ne?
Was hätte. Also Green Logic ist gerade bei uns reingekommen, ein Unternehmen, was, wenn ich es richtig gerade im Kopf habe, 1.140 bietet für beide Karten. Ah. Also das Gebot wird immer weiter nach oben getrieben. Ja? Müssen wir an dieser Stelle vielleicht auch nochmal erwähnen. Aber wie gesagt, wir wollen es nicht komplett zum Thema machen. Wir werden nochmal ein bisschen sportlich und gucken auf die Young Guns von RB Leipzig, die aktuell richtig viel Spaß machen. Auf Lois Openda und Xavi Simons, vor allem auch im Verbund. Also die Zahlen lehnen sich übrigens auch super bei den beiden. Openda 8 Tore, 2 Vorlagen, Simons 3 Tore, 6 Vorlagen. Mit diesen 6 Vorlagen ist er übrigens jetzt auch führend in der Liga. Und ich habe es gerade schon gesagt, zusammen, und wir sehen es hier nochmal, die machen halt auch einfach richtig Spaß. Individuelle Qualität par excellence. Sehr, sehr schön. 20 und 23 Jahre alt. Und finde ich, machen auch so ein bisschen vergessen, dass wir da ja vergangene Saison noch einen Christopher Nkunku hatten, über den alle gesprochen haben und auch alle dachten so, hey, wenn RB den verliert, wie soll es denn dann bitte weitergehen? Wie sieht's aus? Kann RB mit den beiden vielleicht jetzt tatsächlich dann auch um den Meistertitel spielen? Wir geben das mal in die Runde.
Danke dir. Thorsten, wie gefällt dir RB und der RB-Fußball, den Sie diese Saison unter Rose spielen?
Ja, sehr gut. Es ist ein richtiger Powerfußball. Man muss auch RB ein Kompliment machen, dass man solche Spiele überhaupt auch findet und auch verpflichten kann. Beide haben super eingeschlagen und machen ihre Sache gut. Und bis jetzt war es ja immer so, Bayern ist Meister geworden, weil andere geschwächelt haben. Im Moment sieht es so aus, als ob Leipzig zumindest eine sehr starke Leistung bringt und die auch stabilisieren kann.
Wie stabil ist Leipzig? Die Jungs sind ja, wir haben es ja gerade gehört, auch noch jung. Da kann es ja auch mal sein, dass wieder eine Leistungsdelle kommt.
Das kann durchaus sein, aber sie haben einfach diesen Spaß am Fußball und das sieht man. Und da habe ich auch Bock drauf einzuschalten und Leipzig zu gucken. Sie haben schon einen Titel geholt mit dem Supercup gegen Bayern München, was schon eindrucksvoll war. Aber ich glaube auch, dass sie das auf Strecke leisten können, genauso wie Leverkusen auch. Davon bin ich auch überzeugt. Und natürlich BVB auch. Also es wird ein harter Kampf um die Meisterschaft in diesem Jahr mit einigen Vereinen, die richtig, richtig guten Fußball spielen.
Wir wollen mal hören, was Marco Rose gesagt hat nach diesem Spiel, auch zu seinen Stars, seinen Jungstars.
Xavi kennen wir jetzt alle. Wir wissen, was er alles schon gezeigt hat, was er imstande ist zu leisten. Lois hat schon eine Menge Tore geschossen, aber wir haben heute auch nochmal drüber geredet, dass so die letzten Wochen oder die letzten Spiele so ein paar Kleinigkeiten einfach auch gefehlt haben und er hat super reagiert, er war sehr präsent, er hat Bälle festgemacht, er hatte gute Tiefenläufe, er stand in guten Positionen immer wieder, insgesamt von beiden eine starke Leistung.
Dann schauen wir nochmal auf die Tore. Wir haben ja teilweise schon Szenen gesehen. Das 4-0 von Openda, kurz vor der Pause, Stefan. Was sind seine Stärken?
Ja, das fängt ja hier ja mit Xavi Simons erstmal an. Ne? Wie er sich da durchtänzelt, dann den Blick noch hat, dann diese Ballannahme, ne, aufzudrehen. Und das ist einfach, das ist Weltklasse, obwohl er jung ist. Aber das macht einfach Spaß. Aber die Vorarbeit war natürlich auch exzellent, das muss man auch sagen. Und sie haben alle eigentlich Ausfälle, die sie auch in der Vergangenheit hatten, oder Abgänge. Nkuku haben wir genannt. Gulaschi, ja, ja, aufgefangen mit Blaswig, der überragend hält, ein überragender Torwart wirklich ist. Oder Willi Orban, der ausgefallen ist. All das kompensieren sie. Und das beeindruckt mich zutiefst, muss ich wirklich sagen.
Also tolle Bewegung.
Das ist doch mega.
Ja, das macht ja einen riesen Spaß.
Kontakte mit beiden Beinen, links wie rechts.
Man muss auch sagen, so ein Simmons, was der alles schon durchgemacht hat in seinem jungen Alter. Der ist bei Barcelona ausgewählt worden, hat da mit den besten Spielern trainiert, ist dann zu Paris gegangen, hat da mit den besten Spielern zusammengespielt. Sowas macht was mit einem. Also du entwickelst dich einfach in der Persönlichkeit her. Und das ist jetzt kein typisch 20-Jähriger, würde ich jetzt sagen, sondern das ist schon ein Spieler, der sehr viel durchgemacht hat, der auf eine gewisse Art und Weise schon auch eine Erfahrung hat. Und das sieht man eben auch jetzt.
Also mit 16 musste der vielleicht noch mal da angeschlossen schon Autogramme geben, ne? Weil der einfach auch in Social Media ein totaler Star ist, mehrere
total
Millionen.
Total gehypt, ja.
Ja, total gehypt und trotzdem so ruhig und diszipliniert auch auf dem Feld. Das heißt, auch defensiv arbeitet der ja mit. Also da ist er keine Diva auf dem Platz und sagt so, ich komme jetzt hier hin übrigens, Freunde, und jetzt ich spiele euch die schönen Pässe da in die Spitze, sondern der weiß schon ganz genau, wo er hin will.
Peter, wir gucken nochmal auf das 2:0 auch von Openda. Was ja alle eint bei Leipzig, ist eine wahnsinnige Geschwindigkeit, ne? und totale individuelle technische Fertigkeiten.
Ja, einmal das, jetzt, da reden wir von technischer Fertigkeit, wer den Ball nach einem tollen Pass in die Tiefe direkt nimmt und es war kein Zufall, ist einfach sensationell. Technisch perfekt, Spielverständnis und eben, wie du gerade sagtest, ein Wahnsinnstempo, das kaum zu verteidigen ist. Und man darf nicht vergessen, lassen wir mal Werner außen vor, warum auch immer er in der Formkrise war. Er gehört auch noch mit zu diesem Team im Offensivbereich und vor allen Dingen einer der wesentlichsten, Olmo.
Ja.
Kommt nach langer Verletzung wieder zurück und verletzt sich wieder wahrscheinlich irgendeine Luxation im Schultergelenk, wie es ausgesehen hat oder wie man gehört hat, eine längere Verletzung. Ja, aber dann hat man immer noch einen Offensivspieler, zwar keine Sturmspitze, aber einen Offensivspieler wie Forsberg dabei. Also die Leipziger haben auch Möglichkeiten, noch irgendwas auszugleichen, beziehungsweise die können offensiv von der Bank noch eine ganze Menge Qualität einbringen.
Ja, aber Dani Olmo, da muss ich einhaken, also okay gegen Köln, aber wenn jetzt wirklich so die entscheidenden Spiele dann auch Champions League und so kommen, da wird er denen wirklich fehlen. Das ist ein Gamechanger für mich.
Total.
Ja, sag ich ja gerade. Schlimm genug, ne, dass der fehlt.
Aber ja, also da haben sie keinen auf der Bank, der den dann wirklich so 1:1 ersetzen kann.
Also es gibt noch keine offizielle Verlautbarung vom Club, aber was man so hört, wir haben uns auch ein bisschen umgehört in Spielerkreisen, doch möglicherweise ist Schulter-Eckgelenk betroffen. Ja. Und es kann sein, Stefan, dass er für die gesamte Hinrunde ausfällt. Und der wäre jetzt schon auch noch mal wichtig gewesen, jetzt, um zu unterstützen, um auch ein bisschen mehr wechseln zu können, andere Dinge, einfach ein bisschen flexibler zu sein.
Er war ja absoluter Stammspieler. Also das, was er hier in München übrigens im Supercup gemacht hat, da haben wir, glaube ich, noch alle auf dem Schirm. Das tut mir so leid für den Jungen. In so einem eigentlich, wenn man das sieht, harmlosen Zweikampf, sich so schwer zu verletzen. Aber er wird die Zeit bekommen und Leipzig wird die Geduld haben mit ihm. Und dann hoffe ich natürlich, dass er dann im neuen Jahr wieder bei 100% ist. Das wünsche ich ihm wirklich vom Herzen.
Und Leipzig hältst du auch für einen Verein, der bis zum Ende des Bayern es schwer machen kann?
Also wir haben jetzt ja auch vergangene Saison schon gezeigt und dieses Jahr im Supercup, dass sie Bayern Probleme bereiten können. Also die Bayern haben sich wirklich sehr, sehr schwer getan. Die machen wirklich einen sehr, sehr guten Eindruck. Hatte ich ehrlicherweise gar nicht mit gerechnet, nach den Veränderungen, die es da gegeben hat. Aber es scheint in einem Guss weiterzugehen. Marco Rose macht da einen super Job. Nee, die werden bis zum Ende oben mitspielen. Also natürlich fehlt Olmo, ne? Gebe ich da zu 100% recht. Das ist ein wichtiger Faktor. Und je schneller er zurückkommt, desto besser natürlich für Leipzig.
Ja, aber es ging ja jetzt eben auch ohne ihn. Er ist ja gerade erst wieder zurückgekommen. Klar. Also daraus wird man wahrscheinlich auch ein bisschen Zuversicht ziehen können, dass man eben auch ohne Dani Olmo weiter erfolgreich spielen kann. Also beeindruckend, was RB Leipzig nicht nur gestern gezeigt hat. Wir kommen zu einer Mannschaft, die einen so einen Antilauf hat. Union Berlin, wettbewerbsübergreifend 10 Niederlagen in Folge. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, so schlecht waren die eigentlich gar nicht immer. Aber irgendwann fängst du vielleicht an, doch zu überlegen, was haben wir eigentlich falsch gemacht, dass es die ganze Zeit gegen uns läuft.
Eisern Union von wegen. Die Fans geben zwar Rückendeckung, aber ihre Mannschaft ist zutiefst verunsichert ja quasi am Boden zerstört. Und ratlos. Auch Trainer Fischer, längst Vereinsikone, genießt volle Rückendeckung. Und trotzdem wird es immer ungemütlicher, auch dank der Unruhe um den suspendierten Handschlagverweigerer Fofana oder wegen des selten eingesetzten Europameisters Bonucci. Beim ebenfalls krisengeschüttelten SV Werder soll endlich der Turnaround gelingen. Also los, erste Minute, Trimmel. Der erste Schuss aufs Bremer Tor, der erste von insgesamt zwei. Von mangelnder Chancenverwertung kann also gar nicht die Rede sein. Dann Hoffnungsträger Knoche, der die Abwehr endlich wieder stabilisieren soll mit einem Eigentor der Marke haarsträubend. Hoffnungsträger Rani Khedira, glattrot nach diesem brutalen Einsteigen, zu Recht. Und als schließlich ein langer Ball reicht, um die Abwehr der Unioner auszuhebeln, ist auch das letzte Fünkchen Hoffnung erloschen. Unterm Strich die 10. Niederlage in Folge, Champions League inklusive. Fischer sagt selbst, ein Trainer dürfe nicht unbegrenzt verlieren. Aber wann ist diese ominöse Grenze erreicht oder überschritten? Anders gefragt, wie oft darf Urs Fischer denn noch verlieren?
Ja, Stefan, das Gefühl, das sich vermittelt, ist, eigentlich stehen wir zu unserem Trainer. Eigentlich sind wir überzeugt davon. Ja. Trotzdem gibt es, Achtung, die normative Kraft des Faktischen. Also irgendwann gibt es einen Moment, wo du vielleicht dann doch mal reagieren musst. Wie weit ist der noch weg für dich?
Vielleicht sollten wir dieses Interview von Oliver Runert mal einspielen. Ich glaube, dass die Verantwortlichen absolut zu Urs Fischer stehen, nach wie vor. Ich glaube, auch ein Fund ist, dass das Publikum, die Fans von Union zu 100% zu Urs Fischer stehen. Ich glaube, das ist schon mal eine Grundvoraussetzung, um zu sagen, es macht auf jeden Fall Sinn, mit Urs Fischer weiterzuarbeiten. Weil wenn du die Spiele mal im Detail auseinander nimmst, waren es vielleicht 2, vielleicht 3 Spiele, wo sie verdient verloren haben. Die anderen waren maximal unglücklich, wirklich maximal unglücklich. So eine Phase hast du im Fußball, wir haben es vorhin bei den Kölnern gesagt und hier sage ich auch, Urs Fischer muss bei Union weiterhin Trainer bleiben. Nicht nur für das, was er aufgebaut hat und entwickelt hat, sondern auch in so einer Phase jetzt da zu stehen und verantwortlich dafür ist, Union wieder in die richtige Spur zu bringen. Weil nochmal, die Spiele waren nicht schlecht. Mhm. Es ist ja immer eine Frage, wenn du verlierst, wie die Kölner verloren haben Leipzig, geht nicht. Überhaupt keine Frage. Aber wie Union immer verloren hat, da muss ich sagen, das war zum Teil echt so unglücklich. Und Urs Fischer wird den Turnaround schaffen.
Thorsten, war es gestern unglücklich oder war Werder besser?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, die erste Halbzeit war ich schon der Meinung, dass Union es schon ganz gut gemacht hat. Auch gerade in der Anfangsphase gute Chancen hatten. Zum Schluss muss man sagen, zweite Halbzeit wurde Bremen dann auch stärker. Und dann hat man am Ende auch verdient gewonnen. Aber ich muss Stefan auch 100% recht geben. Also für mich ist immer, also als Trainer wünscht man sich natürlich immer eine gewisse Rückendeckung, weil wie bewertet man einen Trainer? Also es gibt ja immer die Faktoren, erreicht der Trainer noch die Mannschaft? Wie verliert man Spiele? Folgt die Mannschaft dir noch? Das sind alles so Faktoren, die alle für Urs Fischer stehen und für mich ist es absolut der richtige Mann am richtigen Ort und der wird das auch schaffen und es war bis jetzt immer nur steil nach oben und jetzt ist die erste Krise da und wenn man jetzt nicht zu seinem Trainer steht, dann macht man auf jeden Fall einen Riesenfehler.
Ja. Dann hören wir doch mal, weil du das ja auch angesprochen hast.
Ja, 3 ja. Euro erstmal. Ne?
Was war denn?
Der richtige Mann im richtigen Ort.
Oh ja.
Muss ich das jetzt einschmeißen?
Aber nicht liegen vor meinem Raufen.
Kommt natürlich ein bisschen knickerig rüber gegen diese 1200 und andere Summen, die wir da. Aber die 3 Euro, du hast völlig recht. Gut, dass du aufgepasst hast. Aber jetzt wollen wir. Ach, da hinten war er. Ach so, okay. Du hast gar nicht selber, sondern du hast
die
auf das Publikum reagiert.
Die sagen mir immer hier, da war eine Phrase und dann.
Okay, also gut, dass ihr aufpasst. Auch hier die Jungs in den grünen Trikots, die aber, glaube ich, nicht Werder-Trikots sind, wenn ich das richtig sehe, auf die Entfernung. Ja, wir hören, was der Manager und was der Trainer selber sagen, was Oliver Runert und Urs Fischer selber sagen. Nach dieser 10. Niederlage in Folge, wie bewertet man die Situation bei den Eisernen?
Wir Sie haben ja danach gefragt, ob wir morgen miteinander sprechen. Wir werden morgen miteinander sprechen innerhalb des Clubs, definitiv. Und werden uns vor allem auch darauf fokussieren, wie wir gemeinsam aus diesem Negativlauf herauskommen können.
Dann können Sie sagen, ob Urs Fischer dann am Dienstag auch auf der Bank sitzt?
Ja, also nochmal, da gibt es überhaupt kein Vertun. Er wird am Dienstag auf der Bank sitzen.
Schauen Sie, solange diese Rückendeckung da ist, ich glaube, gilt es auch mal wirklich einen Sturm gemeinsam zu überstehen. Ist vielleicht eher außergewöhnlich im Fußball. Vielleicht wäre irgendwo anders der Trainer schon längst gefeuert. Ist bei Union ein bisschen anders.
Und wenn ich das richtig einschätze, dann finden die Leute es auch cool, dass es bei Union eben ein bisschen anders ist. Peter, du kannst dich ein bisschen reindenken in die Situation von Urs Fischer. Ich erinnere mich an eine Situation bei dir in Bochum. Du hast die Mannschaft hochgeführt bis in den Europacup und hast dann irgendwann selber gesagt, es geht nicht mehr. Wie war das?
Weil ich es gemerkt habe. Ich hatte noch 3 Jahre Vertrag. Wir sind allerdings nach großartigen, für den VfL Bochum großartigen Erfolgen dann abgestiegen. Und absteigen tust du nie aus Pech oder wie auch immer, sondern du bist abgestiegen, weil du eben die Punkte nicht geholt hast, die du brauchst, um zu überleben. Und ich habe mir selber nicht mehr zugetraut, der Mannschaft weiterzuhelfen. Ich will nicht sagen, dass ich nicht mehr angekommen bin, aber die Ergebnisse sprachen mehr oder weniger und die Entwicklung des gesamten Vereins eine wesentliche Rolle in meiner Entscheidung, dass ich gesagt habe, den Präsidenten damals darum gebeten habe, den Vertrag aufzulösen, weil ich dem Verein und der Mannschaft nicht mehr helfen kann. Und ich glaube, Ähnliches wird nicht am Ende einer Saison bei Union Berlin ablaufen, weil ich davon ausgehe, dass Urs Fischer es schaffen wird. Ich glaube, dass Urs Fischer derjenige auch sein wird, der selber bestimmt. Also nochmal, ich glaube, dass sie weitermachen. Ich glaube auch, dass sie hoffentlich erfolgreich weitermachen. Allerdings, wenn es nicht der Fall sein sollte, wird nicht der Verein ihn beurlauben, sondern wird Urs Fischer selber die Konsequenzen aus den Ergebnissen ziehen.
Also Union Berlin wird uns gleich weiter hier noch beschäftigen, aber vorher wollen wir Sie hinweisen auf die Formel 1, die es ja bei uns im Free TV auch gibt, bei Sport 1, die Sport 1 Sky Formel 1 Highlights. Und Peter Hardenacke und Timo Glock melden sich jetzt aus Mexico City und machen uns ein bisschen Lust auf diesen Grand Prix.
Ganz liebe Grüße zunächst einmal hier aus dem Fahrerlager in Mexico City. Und es war eine Fiesta Mexicana, was die Stimmung anbetrifft. 130.000 Zuschauer, die sorgen hier jedes Mal für Gänsehautstimmung. Und Timo, es war vor allen Dingen auch eine Party für Ferrari. Überraschend das Ganze. Charles Leclerc startet von der Pole, Carlos Sainz auf 2 und Max Verstappen nur Dritter fürs Rennen. Wie schätzt du das ein? Wie groß sind die Chancen für Ferrari, hier nochmals für eine Überraschung zu sorgen?
Ja, ich glaube, das ist heute gelungen, diese Überraschung, aber morgen wird es schwierig, das umzusetzen. Ich glaube, da ist man sich bei Ferrari bewusst. Natürlich hat man 2 Autos wieder da vorne drin, wo man strategisch dann umsetzen kann, aber wir wissen alle um die Stärke von Max Verstappen, aber was die Rennpace angeht, deswegen glaube ich, wird das über lange Zeit im Rennen für Ferrari schwierig, was auch das Podium angeht. Also ich glaube, da sind Autos dabei, auch was Sergio Perez angeht. Mercedes ist normalerweise gut auf einem Long Run, was die Rennpace angeht. Deswegen bin gespannt, speziell was morgen in der ersten Kurve passiert. Da wird schon mal interessant, was da passiert.
Und vor allen Dingen ist es ja dann auch der 200. Grand Prix von Nico Hülkenberg, also da auch Grund zum Feiern. Der 22. Fahrer in der Historie der Formel 1, der das überhaupt schafft. Wir werden natürlich auch, was die Vorberichterstattung anbetrifft, einen großen Schwerpunkt setzen auf Nico Hülkenberg. Das Upgrade, was man in Austin gebracht hat, das größte aller Zeiten im Haas-Team, so wie Günther Steiner immer sagte, das zündet nicht. Wie schätzt du es ein für Nico, was geht da?
Ja, er ist in einer guten Ausgangsposition, was die Punkte in der Theorie angeht, aber wir wissen es, wir haben es in Austin gesehen, das neue Paket hat auch hier im Long Run am Freitag nicht gut funktioniert, deswegen glaube ich, gibt es wenig Hoffnung auf Punkte für Nico Hülkenberg.
Ja, das birgt viel Frust, also das Motto bei Haas, mehr Präsenz als Performance, vor allen Dingen was den Teamchef antrifft, Günther Steiner, und dann sind wir gespannt, also es ist alles angerichtet für einen tollen Grand Prix, den 19. der Formel 1 Saison 2023, und wir freuen uns drauf.
Ja, und wir freuen uns ebenso drauf. Live bei Sky und dann morgen Abend 21.30 Uhr exklusiv im Free TV hier bei uns bei Sport 1 alle wichtigen Szenen aus diesem großen Preis von Mexiko. Wir sprechen gleich weiter über Union Berlin mit Thorsten Frings, ein bisschen über Bremen. Ganz zu Anfang der Sendung hat er gesagt, wie wichtig das war, wie die Prognose vom ehemaligen Werder-Spieler und Helden ist für die Grün-Weißen für die Saison das nach einer kurzen Pause hier bei uns im Stahlwerk Doppelpass. Also bis gleich. Münchner Flughafen aus dem Hilton Hotel. Und wir sind bei Union Berlin. Deren Antilauf haben wir hier schon so ein bisschen besprochen. Stefan, wir gucken aber noch mal auf ein paar Szenen. Robin Knoche sollte Stabilität bringen und köpft ihn dann ins eigene Tor.
Ja, nehmen wir,
passt zur Situation.
Genau, nehmen wir Knoche und nehmen wir Khedira. Beide lange verletzt, kommen wieder. Man hat immer gesagt, so wichtige zentrale Spieler sind sie ja auch. Und dann passiert genau sowas. Also ja, schlimmer geht es denn gar nicht in so einem Spiel mit diesem Eigentor. Ich mache ihm da aber gar keinen Vorwurf, weil irgendwie versucht er noch hinzugehen. Wenn er wegbleibt, geht der Ball auch durch. Also von daher, das läuft halt maximal unglücklich, gerade für Union. Auch mit der roten Karte dann von Khedira. Ja.
Aber solche Standards waren die letzten Jahre kein Problem. Und heute köpfen sich das Ding dann selber noch rein.
Ja. Ja, es ist so. Und Khedira, Thorsten, wenn wir da mal drauf schauen, ich glaube, Absicht kann man ihm nicht unterstellen, aber rot ist es allemal oder wie siehst du es?
Ja, genauso wie du es gesagt hast. Also er versucht schon zum Ball zu gehen, aber Bremer ist halt einen Schritt schneller und dann trifft er ihn halt böse an der Brust. Ja, schon eine glasklare rote Karte.
Also er zieht dann noch zurück zum Glück, macht die erste rote Karte.
Wir haben eben über
Karte
die offene Sohle gesprochen,
ja.
Also da haben wir es wieder.
Ja, dieser Antilauf, du als Trainer, wie hast du versucht, solche Folgen von negativ...
Zehn Spiele in Folge konnte ich mir nicht erlauben, hätte ich mit Sicherheit nicht überlebt. Die Vereine hatte ich nicht. Da bist du als Trainer mehr oder weniger ohnmächtig. Du musst gucken, wenn du überzeugt bist von deiner Arbeit in Verbindung mit deinen Mitarbeitern und davon überzeugt bist, du hast ja ein Gespür für, ob die Mannschaft das aufnimmt oder nicht aufnimmt. Solange das noch der Fall ist, musst du auf dieser Linie weiterarbeiten und da ist eigentlich der Glücksmoment oder die Mannschaft gefragt. Da ist der Trainer-Einfluss mehr oder weniger nicht mehr gegeben.
Und jetzt rätseln wir natürlich alle rum oder Geheimnissen auch so ein bisschen rum, woran liegt es eigentlich? Liegt es daran, dass man sich jetzt dann doch auch mal, was die Transfers angeht, in einem anderen Segment bedient hat, dass man sich doch ein bisschen Richtung Champions League orientiert hat und da gibt es dann durchaus auch Kritik so ein bisschen. Wie siehst du das denn?
Ja, also das Bemerkenswerteste bei Union Berlin war ja, dass sie alle Abgänge, die sie mal irgendwie gehabt haben, immer super kompensieren konnten, dass sie sich quasi jedes Jahr neu erfunden haben. Und so dann sukzessive aus der zweiten Liga hat Urs Fischer die Mannschaft bis in die Champions League geführt. Jetzt scheint das erste Mal nicht wirklich funktioniert zu haben. Da kommt Champions League-Niveau, ein Europameister, ein Bonucci, ein Superstar. Mhm. Und der bricht vielleicht dieses homogene Gefüge so ein bisschen auf, gar nicht absichtlich. Aber er hat natürlich ein ganz anderes Selbstverständnis, eine ganz andere Qualität. Das nehmen die anderen auch wahr. Und plötzlich funktioniert dieses funktionierende Gebilde, was bisher funktioniert hat, funktioniert eben halt plötzlich nicht mehr. Und das wird jetzt die Kunst sein, das wieder zusammenzufügen.
Ich glaube, mit der Champions League kam aber auch ein anderer Anspruch. Also jetzt wollen sie spielerisch mal auf dem Platz überzeugen. Ja? Ja,
Stefan, letzte Woche auch.
Ja, Entschuldigung, nee, sorry. Ja, und dieser Ansatz, der macht natürlich was mit der Mannschaft. Also vorher war vielleicht eher den Zerstörerfußball auf den Platz zu bringen und damit erfolgreich zu sein. Und jetzt wollen sie Fußball spielen. Und das gelingt eben nicht. Ja? Also das sind einfach Entwicklungsschmerzen, die sie dann auch ein Stück weit davon getragen haben.
Und deswegen muss ich Oliver Runert auch kritischen Fragen stellen und natürlich auch der Frage, ob er sich selbst auch in einer gewissen Weise Vorwürfe macht, was für Spieler verpflichtet wurden vor der Saison.
Definitiv. Am Ende muss man immer alles logischerweise hinterfragen, wenn es nicht läuft. Das gehört dazu. Und natürlich auch die Transfers, die man gemacht hat. Aber ich meine, zumindest ist mal bei euch Medien, sind ja unsere Transfers so gefeiert worden, dass die alle so toll sind. Und irgendwo ist es sicherlich am Ende etwas, was wir analysieren müssen, was gerade nicht passt. Aber Fakt ist halt auch, wenn man in 10 Spielen verloren hat, ist man sicherlich hier derjenige, der da steht und eben auch wenig Argumente hat.
Hat er denn was falsch gemacht aus deiner Sicht?
Ja, ich glaube, es ist eben schon richtig gesagt worden. Also wenn du dir natürlich so einen Bonucci ins Haus holst und du bist auf einmal in der Lage, auch einen großen zu holen, Nationalspieler.
Volland.
Da holst du dir natürlich auch andere Erwartungen ins Haus. Und denen werden sie momentan nicht gerecht. Und das ist das Problem, glaube ich. Ich glaube, das war ein eingeschworener Haufen und der wird jetzt ein bisschen aufgewühlt von außen durch diese Transfers. Und sowas macht schon was mit einer Mannschaft, glaube ich, die, glaube ich, dafür war Union ja immer bekannt, immer zu 100% zusammensteht. Und ich glaube, das ist jetzt der Grund. Und ich glaube, dass sie einfach einen Sieg jetzt mal brauchen, so einen Brustlöser, dass sie sich wieder auf ihre alten Stärken, dass sie ihre alten Stärken wieder zeigen können. Und dann ist das eine Mannschaft, gegen die es eigentlich unheimlich schwer ist, zu gewinnen. ich muss auch sagen, klar, sie versuchen jetzt Fußball zu spielen, aber nur mit hinten reinstellen und mit alles kaputt machen, kommst du nicht in die Champions League. Also das war auch vorher nicht alles so schlecht. Und daran müssen sie sich einfach erinnern. Und ich glaube, dass jetzt ein Sieg muss kommen, damit man einfach alles, die ganzen Lasten los wird.
Also klar, ich verstehe das mit diesem funktionierenden Gebilde, aber kannst du dich nicht an solchen Spielern wie Bonucci, an Gosens und so weiter auch irgendwie so ein bisschen mit berauschen als also Team?
Ich finde, wenn du merkst, wir wollen wirklich was machen. Die Verpflichtungen, die gemacht wurden, absolut passend. Vor allem auf die Situation bezogen. Wir spielen jetzt in der Champions League, wir sind international dabei, passen alle drei. Es wurde auch so angenommen. Ich finde, aufgrund der Tatsache, dass viele Spiele auch meistens oder oftmals unglücklich verloren wurden, sich eine andere Problematik so dynamisch entwickelt hat. Man muss mal, Union Berlin habe ich ja gezwungenermaßen aus Zweitliga-Zeiten schon mitverfolgen müssen oder dürfen. Es hat aber noch nie eine Situation gegeben, in der ein Spieler ausgewechselt wurde, ob berechtigt oder nicht, berechtigt vollkommen dahingestellt. Und der nicht abgeklatscht hat, der nicht mit dem Trainer in welcher Form auch immer verständigt hat.
Aber da haben Sie sehr konsequent reagiert bei Fofana.
Ja, und das ist das große Problem. Natürlich haben Sie da konsequent reagiert, musste man auch machen, aber ich finde, nicht im Verhältnis stehend. Wenn ich Schwierigkeiten habe, Siege einzufahren, ich habe einen Offensivspieler da, der sich zweifelsfrei fehlfallen kann, dann gebe ich ihm eine entsprechende Geldstrafe. Ich würde es so machen, aber suspendiere den nicht für 2 Wochen. Denn damit schwäche ich ja die Mannschaft, die ohnehin schon gewisse Schwächen zeigt. Und von daher eine Konsequenz anzeigen, absolut richtig. Aber das war nicht im Sinne der Mannschaft.
Seid ihr, da geht ihr da mit? Oder, weil das ist ja interessant. Ja. Ja,
also je schwerer wiegt natürlich so eine Sanktion, wenn du dich selber schwächst. Also eine Geldstrafe, glaube ich, macht dem Spieler nicht so viel.
Der Spieler hat sich sofort wieder entschuldigt. Am Abend selber hat er auch mitgekriegt.
Schon klar, aber ich glaube, eine Geldstrafe regt nicht so sehr zum Nachdenken.
Aber es ist schon ein hartes Bild, wenn einer so am Trainer vorbeiläuft, der es dann mehrfach versucht.
Ja, das muss man sagen,
ich meine, da gibt der Peter mir bestimmt recht und der Stefan auch. Früher war das ja immer so, wenn du eine Krise hattest, was hat der Trainer gemacht? Der hat dann den Spieler rasiert. Ja, irgendeinen Spieler, um ein Zeichen auszusetzen, so bis hier nur nicht weiter. Ich glaube, heutzutage macht man das nicht mehr so klar. Man muss ein Zeichen setzen, aber sich selber schwächen sollte man nicht. Aber es war natürlich ein absolutes No-Go, dass man einem Trainer vorbeigeht, ohne ihm die Hand zu geben. Also
sind alles neue Situationen für Union Berlin?
Und zumindest darf ich noch was sagen dazu? Wegen Bonucci zum Beispiel. Ich sage auch nicht, dass Bonucci zum Beispiel, dass er kein guter Fußballer ist. Um Gottes Willen, der ist ein herausragender Spieler. Aber er macht halt was mit den Mitspielern. Ne, so ein Knoche zum Beispiel, der immer der Führungsspieler war, der das Herzstück in der Abwehr war, der kriegt auf einmal so einen Bonucci neben sich gesetzt oder vor sich sogar gesetzt. Das macht doch was mit seinem Kopf, mit seinen Gedanken. Und das sorgt dann auch am Ende dafür, dass du vielleicht ein paar Prozent weniger hast. Und
ich würde es eher
anders sehen. Durch die ganze
Mannschaft. Er hat ihn ja dann direkt wieder verdrängt. Er war ja erstmal raus, kam jetzt, als er wieder fit war, und hat Bonucci verdrängt. Was macht das aber wieder mit der Kabine, wenn du da auf einmal einen Weltstar hast, der einfach gefrustet ist, weil er 2 Spiele auf der Bank dann sitzt und eigentlich gekommen ist, um Champions League zu spielen? Ne? Diese Stimmungslage musst du ja auch einfangen.
Hast du 100% recht, aber ich stell dir mal vor, du kommst in die Kabine rein, alles läuft super und dann kommt auf einmal so ein Bonucci da rein.
Ja, aber das ist Konkurrenzkampf.
Ja, das ist Konkurrenzkampf, aber für Bonucci nicht. Halt, Bonucci kommt mit einem Anspruch dahin und sagt, ich bin die Nummer 1 hier.
Klar.
Ne, und damit kommen eben auch viele nicht klar. Und gerade so eine Mannschaft, die jetzt Jahr für Jahr sich gesteigert hat, wo alles immer tipptopp in Ordnung war, der Teamgeist war perfekt, der ganze Zusammenhalt war perfekt. Wenn da nur eine Schraube gelockert wird, kann sowas komplett zusammenbrechen.
Aber und wenn das du ist den nächsten Schritt gehen willst, den Absolut. Nächsten Entwicklungsschritt, dann musst du ja irgendwann das Gebilde aufbrechen.
Und das ist dann der nächste halt Schritt, wenn du jetzt diese Krise bewältigst.
Ja, genau. Also es ist schon interessant, dass da eben viele Dinge jetzt passiert sind, die wir von Union nicht kennen. Auch dann diese öffentliche Diskussion um Einsatzzeiten von Bonucci. Er hat es ja dann selber wieder zurückgeholt auf Social Media, nachdem Fabrizio Romano, der große Transferguru im Netz, da geschrieben hat, er ist überhaupt nicht zufrieden. Also solche Dinge, mit solchen auch öffentlich wirksamen Dingen musste sich Union in der letzten Zeit nicht beschäftigen. Jetzt müssen sie das und müssen irgendwie selber wieder rauskommen. Wir haben ja Katar am Anfang gefragt, die Runde ist sich, glaube ich, einig. Ist Urs Fischer nach wie vor der Richtige? Ist es richtig, dass Union sich zu ihm bekennt? Bin gespannt, was unsere Zuschauerinnen und Zuschauer gesagt haben.
Also die Meinungen der Zuschauer, die gehen da auch ganz klar in eine Richtung. Ehrlich gesagt nicht so richtig überraschend, wie ich finde. Wir schauen uns mal aber das Voting an. Online sieht das Ganze so aus. 82% der Teilnehmer und Teilnehmerinnen sagen, ja, er hat sich das Vertrauen verdient. Er sollte da bleiben, es sollte an ihm festgehalten werden. Und nur 18% nein, Union muss reagieren. Das Ganze, das wird dann folgendermaßen auch noch begründet. In der Krise zeigt sich der wahre Charakter einer Mannschaft und eines Trainers. Union hat Urs Fischer viel zu verdanken, sollte mit ihm gemeinsam diese schwere Situation überstehen. Das ist insgesamt auch so ein bisschen die Meinung hier. Dieser Trainer hat es verdient, dass man zu ihm hält. Dann auch der Querverweis auf Freiburg zu Christian Streich. Da funktioniert es ja auch. Es gibt aber auch andere Stimmen, die sagten, ja gut, so ein bisschen Zeit sollte man ihm jetzt noch geben, aber auch nicht unendlich. Ne? Das, was ja auch am Ende Oliver Runhardt ebenfalls auch gesagt hat. Ne? Und er selbst ja auch, Urs Fischer. Und dann sollte man, wenn es eben bis zur Winterpause nicht besser wird, einem neuen Trainer leider die Chance geben, Union in ruhiges Fahrwasser zu führen. Das hier ist eine Aussage, die dann auch noch mal so ein bisschen in die Richtung abzielt, die wir jetzt zuletzt hier gerade besprochen haben, dass eben nicht nur der Trainer in die Pflicht genommen wird, sondern dass es auch ein Problem der Spieler ist. Wenn dann, und so wird es jetzt hier ein bisschen überspitzt formuliert, möchte gern Stars, überbezahlte möchte gern Stars wie Bonucci, Volland, Tüsar und so weiter mit am Start sind und den bisherigen Teamgeist zerstört haben. Also, ja, wie gesagt, ich glaube, wir verstehen alle, in welche Richtung das hier geht. Wir haben Sie ja auch gefragt, dass Sie sich melden bei uns am Dopafon. Und da gab es ja heute einen kleinen Ansporn, mitzumachen. Denn unter allen Teilnehmern verlosen wir ja die limitierte Eintracht Engelbert Strauß Partnerkollektion. Ein wirklich toller Preis, den Sie da mitnehmen können, liebe Zuschauer. Und hier haben wir jetzt die Meinungen.
Urs Fischer ist der Richtige auf der Kommandobrücke bei den Eisernen. Er hat die Mannschaft aus dem Nichts in die Champions League geführt und er wird es auch schaffen, die Mannschaft aus dem Abstiegskampf ins sichere Mittelfeld zu führen.
Urs Fischer hat die Integration der neuen Spieler leider nicht geschafft. Deswegen braucht es meiner Meinung nach jetzt einen neuen Impuls auf der Trainerposition.
Urs Fischer hat mit Union Einmaliges und Großartiges erreicht. Er ist aufgestiegen, hat Union in die Champions League geführt und verdient daher einen besonderen Extraschutz.
Union Berlin sollte unbedingt an Urs Fischer festhalten. Die Mannschaft spielt gut. Früher oder später werden sie den berühmten Bock umstoßen und dann wird Union wieder marschieren.
Es kann ja nicht sein, dass ein Trainer schuld ist, wenn die Spieler einfach nicht das Tor treffen. Und Eisern ist Eisern, die werden das auch packen.
Den Bock umstoßen habe ich da gehört. Da werfe ich mal für unseren Zuschauern, Anrufer 3 € hier rein. Ja, kommen wir mal zu Werder, Thorsten. Wir gucken mal auf das zweite Tor von Duxch. Den macht er Weltklasse oder zumindest überragend. Wie hast du das Tor gesehen und wie bewertest du das?
Ja, das ist Weltklasse, muss man sagen. Ich finde ihn eh richtig gut. Ich muss sagen, letztes Jahr, als es Duo Füllkrug-Duxch gab, kam er mir immer ein bisschen zu schlecht weg. Da hat Füllkrug so ein bisschen alles auf sich gezogen. Jetzt ist er da vorne der Chef und wenn er so weitermacht wie mit dem Tor, können wir alle zufrieden sein. Allerdings ist das ein Spieler, den man nicht nur an Tore messen sollte, sondern ein Spieler auch, der sehr mannschaftsdienlich spielt, der sich immer im Dienst der Mannschaft stellt.
Also Ballannahme überragend, Abschluss überragend und dann beim Jubel gab es noch so ein Zeichen irgendwie, so bla, hier so, seid mal ruhig und nicht immer nur bla, bla, bla. Was will er uns damit sagen? Er hat es nachher selber so ein bisschen verklausuliert gesagt. Ist ihm die Stimmung rund um die Mannschaft zu negativ in Bremen?
Also vom Publikum? Ja, das ist ja, Presse, also vom, es ist ja zu Recht auch ein bisschen negative Stimmung, weil die Ergebnisse einfach nicht stimmen, ne? Muss man einfach so sagen. In den letzten 20 Spielen gab es, glaube ich, nur 3-4 Siege. Das ist natürlich nicht zufriedenstellend. Ich glaube aber auch, dass er es ein bisschen auf sich selber bezogen hat, weil eben er ein Spieler ist, der auch immer schnell kritisiert wird, wenn es mal nicht läuft.
Wie siehst du denn die Situation für Bremen, dass das eine schwierige Saison werden wird? Hast du schon früh gesagt in der Saison. Auch da ist ja ein Trainer, der irgendwie passt zur Mannschaft. Wie siehst du die Perspektive für Werder und Ole Werner?
Ich meine, sie haben die Rückrunde als 17. abgeschlossen. Du verlierst Füllkrug, enorm wichtiger, nicht nur als Stürmer und Torjäger, sondern auch als Persönlichkeit. Den verlierst du dann auch noch. Dann fängst du die Saison an, du verlierst im Pokal gegen Viktoria Köln. Mhm. Du verlierst gegen beide Aufsteiger, gegen Heidenheim und Darmstadt jeweils 4-2, kriegst 8 Stück gegen Aufsteiger. Also ich glaube schon, dass es eine sehr, sehr anstrengende und enge Saison wird für Werder Bremen. Also mit dem Sieg, das gibt ihnen natürlich ein bisschen Luft, ein bisschen Ruhe. Aber ich glaube, dass das bis zum Ende gehen wird für Werder Bremen gegen den Abstieg.
Ja, Naby Keita haben sie geholt vor der Saison. Da haben einige aufgehorcht. Jetzt ist er doch eher nur verletzt und hat das Gefühl, okay, jetzt wissen wir, warum man den kriegen konnte.
Genau das war der Grund. Ein absoluter Weltklasse-Spieler im fitten Zustand. Aber wann hat er denn zuletzt gehabt? Er war Liverpool überragend, teilweise, aber leider zu wenig. Die Anteile der Spiele, der Anteil von ihm an den Spielen war viel zu wenig. Und deshalb ist er auch, bestand die Möglichkeit, dass er zu Werder Bremen gewechselt ist. Als großer Hoffnungsträger, der die Hoffnung im Prinzip gar nicht umsetzen konnte, dahingehend, weil er leider mal wieder verletzt ist. Aber es gab, losgelöst von Keita, innerhalb der Mannschaft schon Diskussionen. Stefan hat es gerade angesprochen, wenn ich natürlich die Anzahl von Gegentoren kassiere, wurde innerhalb der Mannschaft darüber diskutiert, ob das Deckungsverhalten richtig ist oder nicht. Da gab es Unstimmigkeiten in Bezug auf den Trainer oder auf das, was der Trainer von der Mannschaft verlangt hat und das, was die Mannschaft glaubte, umsetzen zu können. Und deswegen möglicherweise auch der Offensivspieler Dukes, der sagte, nicht so viel erzählen, sondern mehr handeln. Und das haben sie gemacht. Das fing an, ein Umdenken im Defensivverhalten im Spiel gegen Borussia Dortmund. Da haben sie es hervorragend gemacht. Da hat man leider oder aufgrund der Unterlegenheit den Weg nach vorne nicht so gefunden. Aber das Defensivverhalten war ein ganz anderes als zu den Wochen zuvor. Und das war jetzt gegen Union Berlin ungefähr ähnlich.
Wir sprechen gleich weiter über Werder Bremen. Wir wollen von Thorsten Frings auch hören, ob es irgendwann mal wieder ein bisschen höher geht. Ob das vielleicht eine graue Maus bleibt oder ob Werder wieder dahin irgendwann mal kommen kann, wo sie zu Recht lange Zeit im deutschen Fußball waren. Vielleicht erfahren wir auch noch, was mit Thorsten Frings Trainerkarriere los ist, wie die weitergeht, möglicherweise nach einer kurzen Pause. Und Sie haben jetzt zum letzten Mal für den heutigen Tag die Chance, bei uns zu gewinnen. Wir drücken die Daumen und sind gleich zurück hier in München beim Stahlwerk Doppelt. In München am Flughafen im Hilton Hotel. Mario von Hanel und Bent sind natürlich nach wie vor am Start und wir sind hier bei uns in der Runde. Thorsten, ich habe unsere Zuschauerinnen und Zuschauer ja in die Pause verabschiedet mit der Ankündigung, was war das? Mit der Ankündigung, dich nochmal zu fragen, wie du die Entwicklung bei Werder siehst. Was glaubst du, kann da passieren oder was muss passieren, damit der Weg langsam wieder weiter nach oben geht?
Ja, erstmal muss man ja sagen, hat es Frank Baumann natürlich auch nicht einfach gehabt. Ne? Er musste 30, 40 Millionen irgendwie wieder gut machen. Das war nicht so einfach. Das hat er richtig gut hinbekommen. Man darf auch nicht vergessen, dass Werder im zweiten Jahr ist nach ihrem Aufstieg. Das zweite Jahr, das wissen wir, glaube ich, alle, ist immer auch das Schwierigste.
Oh! Ja. So kurz vor Schluss.
Passt jemand auf?
Und trotzdem habe ich die Hoffnung, dass es so peu à peu wieder nach oben geht. Das, was wir uns alle wünschen. Und also was ich mir auf jeden Fall wünsche, wahrscheinlich nicht alle, aber ich. Bremen gehört einfach in die Bundesliga. Und,
ja. Traditionsverein, ohne Frage. Tolles Stadion mit einer Riesenstimmung. Natürlich gehören die in die Bundesliga. Wie sieht es denn bei dir aus mit deiner Trainerkarriere? Du warst bei Darmstadt, warst zuletzt bei Meppen. Ruht das ganze Thema oder bist du bereit, jederzeit irgendwo wieder einzusteigen?
Ja, ich habe erstmal bewusst mich ein bisschen zurückgenommen, weil ich eben auch viel Zeit mit der Familie verbringen wollte, was nur nach so einer langen Karriere natürlich auch nicht einfach war. Klar, ich bin bereit, aber es muss halt irgendwas kommen, was so perfekt auf mich zugeschnitten ist. Also ich möchte nicht alles machen, also nur des Arbeitenwillens, dass man Trainer sein kann, möchte ich nicht sein, sondern ich möchte das sein, was perfekt für mich ist.
Also, und der wartet offensichtlich auf das perfekte Angebot. Bin mal gespannt, wo es dich dann hinführt irgendwann als Trainer an der Seitenlinie. Jetzt, Katharina, jetzt haben wir irgendwie, es geht ja heute um größere Summen als normalerweise.
Größere Beträge.
Die gelbe Karte.
Das stimmt. Ich spanne euch noch ein bisschen auf die Folter, okay. Und die Zuschauer auch, weil wir haben erst nochmal den Hinweis für Sie, liebe Zuschauer, dass Sie auch dabei sein können, wenn wir bei Ihnen vor Ort zu Hause sind. Der Doppelpass geht on Tour. Das Ganze geht jetzt bald los. Alle Infos dazu finden Sie hier unten jetzt eingeblendet. Und jetzt kommen wir auch noch erstmal zu den Spenden, die Zuschauer hier nämlich gebracht haben. Da ist auch richtig viel zusammengekommen. Ich habe ja von Stefan gelernt, dass die magische Grenze bei den 5 500 Euro liegt. Also es geht los mit der Familie Bühlmeier, dann Goalgetter, Geiger, Firma Auto Meixner, DJK Göggelsbuch, Memory Meeting Husum ist auch mit dabei, hat gespendet. Dann Chemie Leipzig, da haben wir heute irgendwie auch mehrere hier. Heiko und Hartwig aus Dresden, Kuscheltiere KTM, Michael und André aus Herford, Bernhard Braun, Phrasenschweinfreunde Berganger, finde ich sehr gut. Vier Chemiker aus Torgau, Uwe und Heike Schuster, OSC Oberstahlbach, Ben und Marius vom FC Union Schaffhausen, Schatteria GmbH, ihr merkt, das ist wirklich viel heute, Tegernseer Gerüstbau GmbH, Fußballstammtisch, Dorni lässt grüßen, Peter, Andi und Johannes, da hinten offensichtlich, Filippo Immobilien Schweiz und der SV Oberschöner 1902. Das macht alles zusammen 585 Euro. Und jetzt kommen wir, sehr gut, zu der roten Karte, beziehungsweise auch der gelben. Da sind wirklich einige Gebote reingeflattert. Ich bin total erstaunt, wie gut das heute funktioniert hat. Das ist Wahnsinn. Also mittlerweile sind wir beim Höchstbietenden angekommen. 2000, wie viel Euro? Peter, du hast denjenigen.
Peter ist unser Auktionator, wenn man so will.
Okay. Für die gelbe Karte übrigens, Stefan, ist was eingekommen. Stolting Service Group, Hans Mosbacher lässt grüßen. 250 Euro.
Das ist das meiste für die gelbe?
Für gelb ist das schon mal richtig okay. Und jetzt Klaus Dillenburger. Die Kälte- und Klimatechnik, muss man erwähnen, vollkommen klar, aus Köln, sagt 2500 Euro für die rote Karte. Damit basta und der 1. FC Köln bleibt in der Liga.
Hast du das sehr schön gemacht, diese Auktion hier mit dem Handy, alles hochgetrieben. Es ist richtig schön viel Geld zusammengekommen. Klasse Aktion.
Eine Sache haben wir noch, vielleicht für die Zuschauer, die gerne heute noch ein bisschen Live-Sport bei uns auf Sport 1 miterleben wollen. Es findet ja gerade die Europameisterschaft des Darts in Dortmund statt. Heute Nachmittag geht es dann mit den Viertelfinals los, ab 14 Uhr bei uns auf Sport 1. Unter anderem haben wir noch die Superstars Michael van Gerwen und Peter Wright mit am Start. So, jetzt.
Also, das ist das Programm für den Nachmittag. Das war der Vormittag, der Mittag mit dem Stahlwerk Doppelpass. Bedanke mich bei allen, die heute so engagiert mitdiskutiert haben. Hat viel Spaß gemacht, wie ich finde. Und am kommenden Wochenende sind wir wieder hier. Und dann steht natürlich der Klassiker im Zentrum dieser Sendung. Dortmund gegen den FC Bayern München. Damit empfehlen wir uns, wünschen noch einen schönen Sonntag mit Sport 1 auf Sport 1. Und bis kommendes Wochenende. Tschüss und auf Wiedersehen.